Wir behandeln so circa 80% der Bands bei uns, das Black Metal. Und ja, da muss man sich dann halt auch mal die ein oder andere Frage gefallen lassen, warum man denn über diese und jene Band geschrieben hat. Und die wäre doch viel zu grauzonig und so. Wir hatten uns wirklich...
Grauzonig?
Ja, ja.
Und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Hartschnack-Podcast. Für euch heute einmal mehr am Start der gute Gerald. Und da wir hier mittlerweile die Schnauze voll davon haben, einmal die Woche von der Bundesfrauenbeauftragten für unsere mangelnde Quote angerannt zu werden, habe ich mir diese Woche eine von jenen 0,25% an Damen eingeladen, die sich doch tatsächlich in unseren kleinen Testo-Zirkel verirrt haben. Und was sie zu dieser Wahnsinnstat trieb und womit sie sich sonst so beschäftigt, darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ich begrüße also jetzt die liebe Anna. Hallo Anna, grüß dich, wie geht's dir?
Ja, hallo, danke für die Einladung und ja, mir geht's gut. Ich hoffe dir auch.
Das ist doch schön. Aber traumhaft, alles gut, ne? Schön, dass es geklappt hat und ja, du kennst das vielleicht schon von den anderen Sendungen, falls du uns zuhörst, falls nicht, kläre ich dich jetzt sofort auf. Als erstes lassen wir immer gerne so ein bisschen die Vita unserer Gäste Revue passieren, damit die Leute da draußen wissen, mit wem sie es zu tun haben und wie derjenige dann auch vielleicht so in die Szene reingekommen ist, wo seine Anfänge liegen oder ihre in dem Fall, wir wollen ja korrekt bleiben und ja, wie sich das dann alles so bis zum heutigen Tage grob umrissen gestaltet hat. Also erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du generell so aufgewachsen, wie bist du zu der Szene gekommen und wie hast du angefangen, dich da zu involvieren und so weiter und so fort. Genau, erzähl einfach mal.
Ja, also musikalisch hat das alles schon in einem sehr frühen Alter bei mir angefangen. Mein Bruder, der ist knapp 10 Jahre älter als ich und stand auch schon in seinen Jugendjahren auf härtere Musik. Metallica, AC/DC, Blind Guardian liefen bei uns immer hoch und runter. Später auch, glaube ich, Sentenced und Theater of Tragedy, Cannibal Corpse und so weiter. Und das sind halt so die Bands, mit denen ich quasi aufgewachsen bin. Ja, genau.
Und die hast du denn quasi so durch die geschlossene Tür irgendwo gehört oder hat er dich damit einbezogen?
Ja, zuerst durch die geschlossene Tür natürlich. Aber natürlich, wenn man einen größeren Bruder hat, dann findet man natürlich alles toll, was der so hat und hört. Und ja, irgendwann habe ich dann von ihm eine Kassette bekommen mit Metallica und auf der B-Seite war dann AC/DC drauf. Das fand ich dann natürlich super toll. Und ja, durfte dann so meine erste eigene Metal-CD oder Kassette in dem Fall dann besitzen, ja.
Uiuiuiui, so richtig das Ganze, also richtig Oldschool-Magnetband sozusagen.
Ja, genau, ja.
Aber wunderbar, also da hat er dir ein Mixtape gemacht, das ist aber lieb von
richtig,
ihm.
Richtig, ja.
Du, genau, wie ist denn das, ich meine, es ist ja schon so, dass, ich meine, wie alt warst du denn zu dem Zeitpunkt,
wenn du das verraten willst? Das war noch Kindergartenalter.
Kindergartenalter? Ja. Ach du liebes Bisschen. Okay, gut, ja, das ist... Ja, stolz auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja tatsächlich auch jetzt nicht unbedingt das, was man jetzt Kindergartenkindern jetzt so zugestehen würde, dass sie da jetzt schon so einen Geschmack für entwickeln. Was hat dich denn daran so fasziniert an der ganzen Sache?
Kann ich, glaube ich, aus heutiger Perspektive gar nicht mehr so sehr sagen, um ehrlich zu sein. Mir hat das einfach gefallen, was ich gehört habe. Ich glaube, in dem Alter denkt man auch noch gar nicht so sehr drüber nach, was man da jetzt dran gut findet. Ja, genau.
Und das hat sich dann quasi so von dort ausgehend so ein bisschen organisch weiterentwickelt, nehme ich an.
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich hat man dann irgendwie im Jugendalter dann auch so seinen eigenen Geschmack nochmal entwickelt und hat dann hier und da nochmal ein bisschen geguckt. Natürlich hat man da auch irgendwo seine eigenen musikalischen Leichen irgendwo im Keller verstaut, ne? Also
zum Beispiel?
In der Popkultur war ich da auch mal, hatte da mal einen Abstecher hingemacht, ne? Aber dann auch in einem relativ jungen Alter, so ab 12, 13 ging es dann schon wieder so in die Nu-Metal-Richtung und ja, von da aus dann Manson und wieder zurück zu Metallica und also die Sachen, die ich auch schon da, also vorher gehört hatte, die kamen dann alle irgendwie auf ganz natürlichem Wege wieder und ja, von da aus konnte ich dann einen ja doch ausgeprägten eigenen Musikgeschmack entwickeln und ja, so hat sich das alles sehr natürlich, glaube ich, entwickelt.
Gab es denn bei dir auch so diese Phase, die wir ja bei so manchen unserer Gäste schon bemerkt haben, auch mich eingeschlossen, obwohl ich nie Gast war, aber du weißt, was ich meine. Also, doch, ich war mal Gast. Genau, wir schweifen ab. Nein, also gab es so diesen Punkt, wo du tatsächlich vielleicht mal, ja, wo sich sozusagen, wie sagt man, naja, wo du auf der einen Seite gesagt hast, so, das ist die Musik, die ich mag und das ist die Musik, die ich jetzt mag. Jetzt darf ich die Musik, die ich vorher gehört habe, nicht mehr so sehr mögen, weil das ist nicht mehr echt genug, beziehungsweise das ist zu aufgesetzt, zu kommerziell.
Ich glaube nicht, dass das irgendwann mal der Fall war, weil also ich habe Musik immer so als Begleiter empfunden. Und je nachdem, in welcher Situation ich war, habe ich dann so ganz natürlich zu irgendwelchen Bands zurückgegriffen. Ich habe jetzt die Tage auch wieder Staind gehört, zum Beispiel, was ich eigentlich so im Alltag jetzt nicht unbedingt höre, aber dann hat mich situativ etwas von an damals irgendwie erinnert und musste dann wieder Staind hören. Das wären jetzt auch nicht irgendwelche Sachen, die ich verheimlichen würde oder wo ich jetzt sagen würde, oh, das darf ich jetzt niemandem erzählen, weil das nicht echt genug ist oder so.
Ja, ja.
Ja.
Also du machst dir da in der Hinsicht auch überhaupt keine Platte. Du hörst einfach, was du magst und beziehungsweise was die Situation gerade ja von dir verlangt, wenn du so möchtest. Und wer das gut findet oder nicht gut findet oder wer da dir irgendwo einen Trueness-Schein ausstellt oder nicht, das kümmert dich gar nicht.
Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, da bin ich auch selbstbewusst genug zu sagen, dass das überhaupt keine Rolle spielt. Also ja, ich glaube, Leute, die genau danach gehen, zu sagen, oh, du hörst ein, zwei Bands, die jetzt vielleicht nicht ich sag jetzt einfach mal in die Black Metal Schiene passen, dann bist du nicht, was weiß ich, genug. Ja, das sind, glaube ich, auch Charaktere, mit denen ich dann nicht so gut klar käme.
Wie ging es denn für dich los? Wann bist du denn sozusagen so ein bisschen so in diese Underground-Richtung gegangen? Ich meine, wir haben ja jetzt, wie gesagt, AC/DC und Metallica, das ist ja nur ganz klar, ja, das sind ja, die kann ja quasi jeder gut finden. Auch New Metal, da ist eben, das sind ja alles in der Regel Multiplatin-Zeller, die Millionen von ja, Verkäufen und auch Fans haben. Wann ging es denn für dich los, dass du wirklich so ein bisschen in diesen Underground-Bereich reingegangen bist? Und womit vor allen Dingen? Was war dann so die Auslöser?
Auslöser war, glaube ich, Burzum. Also ich hatte, muss ich dazu sagen, erst sehr spät Internet und einen Computer und sowas. Und da habe ich einfach von Freunden immer Musik bekommen auf gebrannten CDs, immer so selbstgemachte Sampler im Prinzip. Und ja, da waren Sachen wie Burzum drauf, Marduk, Inquisition, ja, Nagoroth auch. Ja, was gab's da noch? Ja, so die Richtung halt. Und Burzum war zum Beispiel so ein Auslöser, wo ich gesagt habe, okay, das ist etwas, was ich in der Form noch gar nicht gekannt habe. Und da bin ich jetzt total interessiert daran und möchte mehr von Burzum hören. Und ja, genau. Und habe mich dann da auch angefangen, mehr für Musik bewusster zu interessieren.
Ja, ich kann das tatsächlich auch vollkommen nachvollziehen, weil bei mir war es eben, wenn mir dieser kurze Exkurs irgendwo gestattet ist, eigentlich wirklich genauso. Also ich habe irgendwo jahrelang schon Metal gehört und war da immer, ja, das war schon ist schon zu so einer Lebenseinstellung amputiert, aber als es dann soweit war, ich weiß gar nicht, dass alles zusammenkommt zumindest, dass so quasi sich dann alles auf einmal wirklich vor dem inneren Auge fügt. Das war auch, als ich zum ersten Mal tatsächlich irgendwo, ich glaube, Dunkelheit gehört habe. Und ja, es gibt halt so einfach so bestimmte Musikstücke da draußen, die tatsächlich so die eigene Wahrnehmung in gewisser Weise verändern und über den Haufen werfen können. Und ich glaube, da gehört das dazu. Und wie gesagt, das ist ja, das hast du ja relativ häufig, dass du eben von Leuten hörst, dass die sagen so, ja, ich habe jahrelang irgendwo dieses oder jenes gehört, habe mich auch zum Beispiel an Extrem-Metal rangewagt. Aber dann gabst du diesen einen Punkt, ne, wo ich auf einmal was anderes, irgendwo was anderes wahrgenommen habe. Etwas, was sich hinter der Musik quasi bewegt. Und in der Regel fallen dann eben auch solche Namen wie Bozum. Und das sind, ja, ne, ist offensichtlich, das ist offensichtlich das große Talent dieses Projekts gewesen.
Ja, genau.
Absolut. Genau. Und ja, also du warst in der Szene sozusagen unterwegs. Wie bist du denn damals irgendwo, also wie hattest du das Gefühl, ich meine so als junge Frau, die dann in diese doch eher, ich würde sagen, ja, männerdominierte Szene reinkommt, hattest du jemals das Gefühl, dass du dich da irgendwo besonders beweisen musst oder lief das Ganze sehr organisch ab? Hat man dich quasi mit offenen Armen empfangen oder war das so, dass du dir erstmal so dein kleines Plätzchen, deine kleine Nische irgendwo erkämpfen musstest?
Schwierige Frage. Also ich damals hatte ich ja auch schon mehr männliche Freunde als weibliche. Die Leute, die mich auch damals mit so selbstgebrannten CD-Samplern versorgt haben, mit denen ich weggegangen bin, waren auch größtenteils Jungs. Von daher hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich dann einfach mit dabei war und hat sich einfach so ergeben und ja, da hatte ich nie das Gefühl, dass ich mich da jetzt behaupten müsste. So, man hat sich halt schon jahrelang gekannt und dann ist man in dem Alter gewesen, wo man dann zusammen weggegangen ist, auf Konzerte gegangen ist und so weiter. Von daher musste ich in der Phase zumindest mir nie irgendetwas erstreiten. Ja, also später, als ich dann angefangen habe, für zum Beispiel Undergrounded zu schreiben, und ich dann auf Konzerte gegangen bin, um zu fotografieren oder dann hinterher Reviews geschrieben habe oder sowas. Ich glaube, da hat man sich dann so ein bisschen auch in den Fokus gestellt, obwohl Fokus jetzt vielleicht nicht so ganz das richtige Wort ist, aber vielleicht weißt du, was ich meine.
Ich kann es nachvollziehen.
Ja, und man hat sich da so ein bisschen in die Schusslinie begeben. Ne? Und ich glaube, da hat das erstmal angefangen, dass ich mir das erste Mal Gedanken darüber gemacht habe, ob das einen Unterschied macht, ob das jetzt ein Mann geschrieben hätte oder eine Frau. Aber mittlerweile fühle ich davon nichts mehr.
Aber du deutest es gerade so ein Stück weit so an, als aber das war etwas, also diese Gedanken bezüglich, gibt es da jetzt Unterschiede in der Art und Weise, wie ich zum Beispiel Dinge angehe, das ist jetzt nichts, was von außen an dich herangetragen wurde, wenn ich das richtig verstehe. Das waren so Überlegungen, die du einfach selbst irgendwo oder zu denen du selbst irgendwann gekommen bist.
Ja, genau. Also ich hatte nie irgendwie die Situation, dass mir jemand gesagt hätte, also was machst du als Frau in der und der Stellung oder was machst du als Frau in unserer Szene oder in unserem Genre oder wie auch immer, das gab es für mich nie. Ich denke auch, ich glaube, ihr hattet das irgendwie mal in einer der letzten Folgen angesprochen. Ich glaube, das hattest du sogar gesagt, dass man in unserem Genre ja schon ein sehr feines Gefühl dafür entwickelt hat, was jetzt echt ist und was nicht und welches Verhalten vielleicht gerade ein bisschen gespielt ist und was nicht. Und ich glaube, das war einfach bei mir nie so der Fall gewesen, dass ich da jetzt irgendwie verdächtigt wurde, wenn man das so sagen kann, dass ich hier irgendwas vorspiele oder so, ja.
Du bist aber dennoch irgendwie, ich meine, eins deiner Hauptsteckenpferde, die dich ja sozusagen so auszeichnen, ist ja auch, dass du dich zum Beispiel viel mit Fotografie zum Beispiel beschäftigst. Und das ist ja eine Sache, die ist ja, also, ne, wenn man jetzt mal sozusagen ne, den Trollen einfach mal so ein bisschen nach dem Mund reden würde, ist das ja quasi das Klischee schlechthin, ne? Also bezüglich Frauen in der Metal-Szene.
Ja.
Da ist es dann ja, sie ist irgendwie Fotojournalistin oder Fotografin oder Fotoartist oder sowas. Auf jeden Fall irgendwas mit Foto. So, und das ist ja eigentlich auch quasi, wenn ich irgendwo auf einem Festival bin. Also wenn du denn tatsächlich mal irgendwo eine Frau an dir vorbeispazieren siehst, hast du in 90% der Fälle auch immer eine Fototasche an ihr kleben. Und das ist ja die Frage, die ich mir dann manchmal so stelle. Zum einen, was glaubst du, warum das jetzt konkret so ist? Ist das für viele, ich meine, hast du das vielleicht selbst, du hast ja auch so gesehen Konkurrenz, offensichtlich jede Menge Konkurrenz. hast du ja aber trotzdem schon deine eigene, ich sag jetzt mal, Stellung irgendwo erarbeitet. Wie gehst du erstmal mit diesem Klischee als solchem um? Ich meine, wie gesagt, das ist ja, ich werde wahrscheinlich nicht der Erste sein, der das einfach mal ausspricht. Und wie begegnest du auf der einen Seite eben diesen männlichen Unkenrufen, aber auch eben zum Beispiel deiner weiblichen Konkurrenz, in Anführungsstrichen Konkurrenz, auch gerade unter dem Aspekt, dass dir vielleicht sogar als, ich sag jetzt mal, ernsthafter Fotokünstlerin irgendwo auffällt, hier geht es eigentlich nur darum, dass man sich gerne in die erste Reihe wanzen will, um da irgendwo, keine Ahnung, sich ein bisschen hervorzutun.
Ja, viele Fragen auf einmal. Wo fange ich jetzt an? Ich fange mal da an, wie sich Bands mir gegenüber vielleicht verhalten. Ich glaube, das war die Frage, ne? Mhm. Also ich denke, dass es auch da nicht um männlich und weiblich geht, sondern einfach um Bands, die schon mit vielen Fotografen also ihre Erfahrungen gemacht haben. Und darunter gibt es natürlich gute und schlechte. So. Und dass sie vielleicht ein bisschen skeptisch manchmal sind, wenn sie Fotografen noch nicht kennen, das kann ich total nachvollziehen. Aber hinterher ist es dann tatsächlich oftmals so, dass sich das Verhalten ändert, wenn die Ergebnisse dann da sind und wenn man sich dann vielleicht noch mal ein zweites Mal irgendwo auf einem Festival, auf einem Konzert begegnet. Genau, dass man dann aus dem Aspekt her dann auch tatsächlich ernst genommen wird.
Wenn du dich das erste Mal dann quasi bewiesen hast.
Genau, ja, richtig. Aber ich glaube nicht, dass das da auch was mit männlich oder weiblich zu tun hat, tatsächlich. Ja. Das Verhältnis zu anderen Fotografinnen aus unserer Szene ist, ich habe jetzt keinen persönlichen Kontakt, glaube ich, zu anderen Fotografinnen. Muss ich jetzt gerade mal tatsächlich überlegen, aber ich glaube nicht. Aber ich empfinde es trotzdem als Bereicherung, dass wir so viele tolle Künstlerinnen haben. Weil es gibt so viele talentierte Menschen da draußen und irgendwie die wenigsten rücken so mit ihrem Talent raus und zeigen mal was. Und dass es gerade bei uns so eine Vielfalt gibt, ist für mich eine tolle Sache. Also müsste ich jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, die sehe ich jetzt aber alle als Konkurrenz an. Das ist nicht der Fall, nein.
Wie ist es denn, gibt es denn für dich, also sagen wir mal so, wenn du die Arbeiten von jemand anders betrachtest und du kennst das ja wahrscheinlich auch, also es gibt ja auch diese Standards, die man irgendwie, jeder irgendwie Anfänger in Anführungsstrichen dann irgendwo doch mit in sein Portfolio nimmt, eben so, keine Ahnung, ein leeres Fabrikgebäude oder ein Stacheldraht und eine Blumenwiese und diesen ganzen Schnulli halt. Also wie gesagt, es gibt so Sachen, die immer wieder auftauchen und die dann immer so diesen pseudokünstlerischen Anstrich haben. Wie umschiffst du sowas? Beziehungsweise nimmst du das selber als solches wahr oder sagst du mir jetzt irgendwie, erstens darf man das und zweitens ist das total schön und drittens geht dich das gar nichts an? Also das ist ja die Frage, weil ich sehe das immer so, also ich meine, ne, wenn du zum Beispiel ein Musiker auf die Musik von jemand anders schaut so und sieht, okay, der versucht es entweder zu hart oder nicht hart genug und eigentlich ist das Murks, was er macht und mir fällt das halt auch auf. Ich meine, verbalisiert man das dann? Nimmt man das als solches überhaupt wahr? Wie lässt man da irgendwo, geht man da auch mit sich selbst in die Kritik? Ich meine, was sind so für dich so diese, ich sag mal so, wenn du jetzt losziehst und willst jetzt, sagen wir mal, irgendwo heute Abend eine Band fotografieren, so, was sind so die Punkte, von denen du sagst, so, das sind meine Standards, von denen weiß ich, die sind gut, so rein von der Technik her, aber auch von der Perspektive, beziehungsweise, also diese kleinen Handgriffe, die du wahrscheinlich schon irgendwo etabliert hast und die dafür sorgen, von denen du weißt, dass sie eben kein Standardresultat zustande bringen oder kein Amateurresultat.
Also erstmal.
Hast du da so einen kleinen. Ja?
Also erstmal muss ich sagen, also irgendwie fängt ja jeder mal an so und da sind solche Standardbilder, wie du sie gerade beschrieben hast, natürlich super, um die Schärfen zu üben, wie fokussiere ich irgendwas, was vorne im Bild sein soll, wie baue ich die Tiefenschärfe ein und so weiter. Das sind ja alles so Sachen, die man irgendwie auch erstmal üben muss und wo man ein Gespür für bekommen kann oder sollte, wann was schön oder angebracht oder wann was besser rüberkommt einfach. Wenn man dann irgendwann in die Konzertfotografie geht oder sich entscheidet, das würde ich gerne mal ausprobieren oder so, dann muss man da auch erstmal so seine Routine finden, wie fotografiere ich auf einem Konzert. Und für mich habe ich jetzt so mittlerweile so diesen Ablauf festgelegt, wenn man das denn überhaupt so nennen kann, dass ich die Band so erstmal ein, zwei Songs spielen lasse. Dann sind die nämlich so auf der Bühne, haben die sich schon eingefunden, sind angekommen, quasi fühlen sich auch ein bisschen wohler. Das merkt man manchmal. Also ich weiß nicht, ich habe mittlerweile so diesen Blick darauf irgendwie und ich kann es gar nicht mehr sagen, ob ein reiner Besucher, der das nie gemacht hat, das irgendwie anders wahrnimmt. Aber man, also ich merke, dass die Band sich dann vielleicht ein bisschen wohler fühlt und dann ne, ja die Spielfreude ganz anders zeigt als vielleicht noch in Sekunde 1 auf der Bühne. Und dann fange ich an zu fotografieren und genau.
Ich frage jetzt einfach mal so in den Raum, weil ich bin da ein absoluter Noob, was das angeht, aber ich weiß zum Beispiel, dass der junge Mann, der nachher sich dann irgendwo um den Fertigschnitt unseres Podcasts kümmern wird, auch ein passionierter Fotograf ist und wahrscheinlich auch mir wieder eine feuern würde, wenn ich dich nach deinen technischen Spezifikationen beziehungsweise nach deiner Hardware fragen würde, die du so normalerweise einsetzt beziehungsweise die du als für dich optimal jetzt quasi festgelegt hast.
Also ich habe angefangen mit einer relativ durchschnittlichen Kamera, würde ich sagen, und die hatte ich auch noch bis vor wenigen Wochen und das war eine Canon 650D und da hatte ich eigentlich ein etwas besseres Objektiv drauf, was ich für Konzerte eigentlich ganz gut fand immer. Das war so ein 18 bis 55 mm Objektiv, 2,8er Lichtstärke. Das hat für mich immer jahrelang ausgereicht. Und 2013 habe ich damit angefangen. Wurde mit dem Equipment, was ich dann hatte, wurde ich immer besser irgendwie, weil man dann auch in der Postproduktion ein bisschen besser geworden ist, hat andere Techniken sich rangeschafft. Genau. Und ja, jetzt.
Und was vor hast kurzem du jetzt? Ich meine, du hast ja...
Ja, genau. Vor kurzem habe ich mir dann die Canon 90D gekauft und
okay.
Also,
du bleibst also bei Canon.
Ja, ich bleib bei Canon, ja. Das ist, okay. Ja. Dann kann ich auch die Objektive weiter benutzen und ich bin sehr zufrieden. Ich habe auch bisher nur leider ein Konzert damit fotografieren dürfen. Aber ich bin sehr zufrieden und ich bin gespannt. Was ich damit noch
und ich
so
hoffe, dass Micha jetzt auch zufrieden ist, ne? wie gesagt, ich weiß, ihm juckt es da mal so ein bisschen in den Fingern, so von wegen, Kaiser, geh da mal ein bisschen genauer rein.
Schöne Grüße ins Schnittzimmer, ne?
Ja, richtig, genau, schöne Grüße an dieser Stelle. Genau, so, das heißt also, im Endeffekt hast du dann irgendwann dich einfach mit deiner Hardware sozusagen auf ein Konzert begeben und hast gesagt, so pass mal auf, ich habe hier eine 1A-Kamera, wie sieht's aus, jetzt mal Fotos machen? Ich meine, der erste Schritt ist ja auch immer so für mich der interessante, du bist ja jetzt nicht von jetzt auf gleich irgendwo auf einem Konzert irgendwo akkreditiert als Fotografin, wie bist du da reingekommen in die Sache?
Also da müsste ich, glaube ich, ein bisschen ausholen. Ich glaube, das zieht noch so ein bisschen in die Frage von vorher rein. Mein erstes richtiges Konzert überhaupt, das war, also mal abgesehen von so Jugendzentrum-Konzerten, das war eins von Him. Und danach stand irgendwie so ein Typ am Ausgang und hat dann so Flyer verteilt. Und der war wohl Fotograf und hatte dann das erste Konzert von denen oder von der Tour dann fotografiert und hat das dann in der Nacht- und Nebelaktion alles entwickelt und bestellbereit quasi für die Fans irgendwie auch so einen Flyer gedruckt. Und dann habe ich mir als Erinnerung das komplette Album bestellt und habe mir dann, als die Sachen dann angekommen sind, gedacht, als ich die Bilder gesehen habe, dass da irgendwie was fehlt. Also das ist auch das, was du vorhin gefragt hattest. So, du guckst dir dann vielleicht mal so Sachen an und bewertest die irgendwie. Und ich meine, ich war da erst 14, glaube ich, aber so richtig, richtig begeistert war ich jetzt nicht. Und da habe ich mir gedacht, also wäre schon cool, wenn du das selber mal irgendwann machen könntest, aber dann machst du es besser. Und ja, den Anspruch habe ich auch heute noch. Und ja, genau.
Und dann, aber wie gesagt, also das heißt also, du hast gesehen, okay, ich kann es vermutlich besser, wenn ich dann erstmal mich reinfuchse in die Materie und genau. Mir fehlte offensichtlich was ja schon zumindest irgendwo so eine gesunde Kritik auch irgendwo mit sich bringt. Bleibt immer noch die Frage, wie sozusagen so dieser erste Punkt, also dieses, wann hast du sozusagen die Tür eingetreten und gesagt, so, pass auf, Freunde, hier bin ich und meine Canon. Jetzt lasst mich mal in die erste Reihe, Freunde.
Ich wollte mich einfach künstlerisch mal betätigen. So, das war so die Initialzündung eigentlich und habe mir dann die besagte Canon dann zugelegt. Ich war gar nicht so in erster Linie darauf aus, jetzt auf Konzerte zu gehen und die Fotogräben zu stürmen, sondern das kam dann dadurch, dass ich Kontakt zu Undergrounded bekommen habe. Da wurde ich halt gefragt, kannst du dir vorstellen, dann auch auf Konzerten zu fotografieren? Und da habe ich erstmal mit einem riesengroßen Schritt Respekt bin ich dann zurückgetreten und habe gesagt, oh, ich weiß aber nicht, ob ich dann da gute Ergebnisse liefern kann. Aber da wurde mir dann auch ganz schnell gesagt, ja, probier es doch mal aus. Ja, die Initialzündung war eigentlich, dass ich mich generell mal wieder künstlerisch betätigen wollte und die Fotografie hat mich schon ewig zu dem Zeitpunkt interessiert. Und durch gemeinsamen Kontakt bin ich dann zu Undergrounded gekommen. Und da wurde ich dann halt auch irgendwann gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, für Undergrounded zu fotografieren. Und bin dann erstmal respektvoll einen Schritt zurückgegangen und habe gesagt, oh, ich weiß jetzt aber nicht, ob ich da gute Ergebnisse liefern kann. Und da wurde mir aber relativ schnell die Angst genommen. Und da wurde mir halt auch gesagt, probier dich einfach aus und wenn da was Schönes dabei rumkommt, dann freuen wir uns darüber. Und ja, da konnte ich mit Undergrounded quasi ein bisschen wachsen.
Das heißt also, du bist jetzt nicht erst seit gestern beim Undergrounded dabei?
Genau, also mein erstes Konzert, was ich für Undergrounded fotografiert habe, das war im November 2013. Headliner waren dem Abend Ahab und die sind aufgetreten mit Valborg und Omega Massive. Ja. Mhm.
Und jetzt mittlerweile, ich weiß ja zufällig schon, dass, du bist auf der einen Seite mit dem Undergrounded jetzt schon eine ganze Weile unterwegs, hast aber, soweit mir bekannt, irgendwo parallel dazu auch schon mal tatsächlich auch so richtig in, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Mainstream-Medien Luft schnuppern können. Und warst auch jahrelang bei einem recht namenhaften Magazin beschäftigt, dem mich interessieren würde, ohne dass wir das jetzt da irgendwie näher benennen müssen. Für viele ist das ja immer so ein bisschen so eine kleine Wunschvorstellung oder eine Traumvorstellung. Also du sitzt quasi den ganzen Tag da, bist irgendwo musikbegeistert, kriegst jeden Tag den neuesten Scheiß auf den Tisch und kannst dir den dann anhören, musst dir dazu zwar ein paar Worte aus den Rippen leiern, aber wenn man so ein natürliches Interesse dafür hat, dann klappt auch das ja meist ganz gut. Und ansonsten Konzerte besuchen, immer auf der Gästeliste stehen. War das tatsächlich so? Ist das der Traumjob oder ist das etwas, was vielleicht doch so ein bisschen auch von zwei Seiten aus zu betrachten wäre?
Ja, natürlich ist das so die Vorstellung, die man so hat von diesem Job. Und die hatte ich auch. Also bei mir zu Hause lief immer MTV, es lief immer Musikfernsehen und das war irgendwie auch mein großer Traum, irgendwie das Musik in den Musikjournalismus reinzukommen. Und durch Undergrounded hatte ich ja dann schon so den ersten Schritt gemacht. Und während des Studiums war ich dann auch noch in einem anderen Magazin tätig, so was mit meinem Studium Skandinavistik und Fantasy zu tun hatte. Und hatte dann so weitere Erfahrungen im Bereich Journalismus gesammelt. Und habe dann irgendwann nach meinem Studium direkt, habe ich dann auf Jobsuche dann diese Ausschreibung gesehen und hab meinen Augen kaum getraut. Und ja, ich habe mich dann beworben, wurde dann auch angenommen und so und musste dann aber auch relativ schnell feststellen, dass diese Wunschvorstellung wie so eine kleine Seifenblase vor mir zerplatzt ist, ne? Es ist im Prinzip ein Bürojob. Man bekommt dann natürlich halt man bekommt Sachen zugewiesen, über die man schreiben muss. Zum Beispiel CD-Reviews, das sind so die Sachen, die man für die Magazine dann halt übernimmt. Auch Buch-Reviews oder DVD-Film-Reviews, um es mal breiter gefächert zu halten. Das sind so Sachen, die man dann natürlich auf den Schreibtisch gelegt bekommt. Das ist cool, dass man das machen kann. Manchmal bekommt man dann auch das Originalexemplar dann, bekommt man dann halt geschenkt, wenn man das so nimmt. Nicht geschenkt, aber, ne?
Überlassen quasi.
Überlassen, genau, ja. Und das ist halt so, dass das, wovon man dann so profitieren kann und als Musikliebhaber ist das dann natürlich richtig toll. Und Sachen, wenn man sich auf Interviews vorbereitet, kann man dann natürlich auch als erstes oder mit einer der ersten dann hören. Und das sind Sachen, die ich irgendwie immer sehr geschätzt habe. Allerdings die wirklich coolen Sachen, also die warum man sich da überhaupt für diesen Job eigentlich so interessiert hat, also diese Live-Interviews, diese 1-zu-1-Interviews, wo man den Interviewpartner dann auch gegenüber sitzen hat, auf Konzerte gehen, Listening-Sessions und so weiter. Das sind alles Sachen, die dann eher die freien Mitarbeiter gemacht haben. Im Prinzip, wenn man es runterbricht, ist es ein Bürojob für Musikliebhaber.
Oh, okay. Das ist ernüchternd. Das war es wahrscheinlich auch für dich.
Absolut, ja.
Absolut. Wie unterscheidet sich denn jetzt die Arbeit, sagen wir mal, bei diesem Magazin zu dem, was du jetzt beim Undergrounded machst? Ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich alles sehr viel lockerer und eher auf freiwilliger Basis passiert.
Ja, also zum einen das und zum anderen ist es irgendwo auch ehrlicher. Also Undergrounded ist ja nun mal von Fans für Fans und wenn wir dabei Bands unterstützen können oder Künstler unterstützen können, dann haben wir da unser Ziel erreicht. Oder wenn wir Bands zu irgendwie Konzertslots oder auf Festivals verhelfen können, dann haben wir damit unseren Job getan quasi. Aber unterm Strich muss ich sagen, dass Fanzines, nicht nur jetzt Undergrounded, sondern auch andere Fanzines, sind einfach ehrlicher als diese professionellen Magazine, sage ich mal. Weil wir haben nicht oder sind nicht darauf angewiesen, dass wir Anzeigen verkaufen oder sind auf andere Medienpartner angewiesen. Das ist ja leider so.
Absolut, genau. Das ist ja auch diese Vermutung, die sich dann immer wieder auch stellt. Du hast allerdings, also das ist ja quasi so eine kleine Aktion, die vielleicht dem einen oder anderen noch in der Erinnerung geblieben ist. Ihr vom Undergrounded hattet ja aber auch kürzlich die Aktion, wo ihr tatsächlich irgendwo mit einem, ich sag jetzt mal, mit einer Fake-Band, wenn man so möchte, die aktiv, naja, nicht unbedingt schlecht, aber aktiv suboptimal aufgestellt war, also so von der Namensgebung her, vom Songwriting und so weiter, wo euch dann irgendwo so ein talentierter junger Mann quasi einfach so ein bisschen geholfen hat, so ein paar Mediocore-Songs irgendwie auf die Beine zu stellen, das Ganze mit einem, ich sag jetzt mal, so einem Standard-Cover zu versehen und das dann zu verteilen. Wenn ich mich richtig erinnere, hattet ihr ja. Wie war denn das genau? Ich meine mich zu erinnern, dass ihr, hattet ihr Geld geboten, dass das gefeatured wird? Oder wie lief diese Aktion genau ab?
Also erstmal, also ich weiß gar nicht, was du hast, Mal 290 Raven hat es doch einen super Name.
Ja, allerdings, wie gesagt, ich bin ja nur auch schon ein bisschen älteres Semester und hätte ich das tatsächlich jetzt unvoreingenommen, irgendwo wäre es mir dann irgendwo unter die quasi unter die Augen gekommen, hätten sich selbige wahrscheinlich auch direkt bis in den Hinterkopf zurückgerollt.
Ja, ich muss zugeben, von daher, das wäre bei mir auch der Fall gewesen, das ist richtig. hat es interessiert, ob man als Band, also gar nicht, also ohne Label im Hintergrund zu haben, nur als reine Band, die ambitioniert ist, die Lust hat, die Musik in die Welt zu tragen, die ein bisschen bekannter werden wollen, ob es möglich ist, als eine solche Band gute Reviews zu erkaufen. Das wollten wir wissen. Und die gute Nachricht dabei ist, dass es nicht möglich ist. Jedenfalls nicht da, wo wir nachgefragt haben. Und das kann ich halt auch aus der vergangenen Tätigkeit bei den Musikmagazinen sagen, dass wir das auch damals nie gemacht haben. Obwohl, solche Anfragen, die gibt es halt manchmal, ne? Also,
ja. Aber es ist schon so, dass man so eine gewisse ich tippe jetzt mal einfach ins Blaue, dass es auch schon, ja, ich sag mal so, vielleicht unausgesprochene Zwänge gibt, die einem so vorgeben, okay, hier haben wir zum Beispiel Band XY, die ist jetzt seit 20, 25, 30 Jahren in der Szene aktiv, ist bekannt, hat ihr Renommee, hat tausende von Fans. Das ist eine Band, die wir jetzt nicht zwingend, ich sag mal, links liegen lassen, beziehungsweise irgendwo verreißen dürfen, weil da einfach ein bisschen mehr dran hängt. Ich könnte mir vorstellen, dass das wahrscheinlich noch eher der Fall ist, dass man nicht jetzt unbedingt sagt, okay, wir sind jetzt komplett korrupt, aber wir schauen zumindest schon mal so ein bisschen, dass wir die ganze Sache, also dass wir es uns nicht mit den falschen Leuten vergrätzen, also nicht vollends, ne? Wir versuchen schon so ein bisschen den Schein des Integeren zu wahren, aber eben, also so gewisse Mechanismen, denen muss man sich dann auch in unserem Bereich quasi unterwerfen. Ist das so, ist das etwas, was du bestätigen würdest, oder sagst du, nee, das ist generell nicht so, wir sind alle alabasterweiße Häschen?
Nein, überhaupt nicht. Also man darf dann nicht vergessen, dass bei allem immer so der im Hinterkopf war, dass man auch Anzeigen verkaufen muss. Das heißt, entweder war jemand, der über den man eine Review geschrieben hat oder die Reviews geschrieben wurden, auch bei Verlagshäusern oder so. Es war immer im Hinterkopf, entweder ist es schon ein Anzeigenkunde, dann will man die nicht vergraulen, oder es ist ein potenzieller Anzeigenkunde und die möchte man bei sich behalten. Das heißt, es wurden niemals wirkliche Verrisse geschrieben. Selbst wenn da ganz, ganz schreckliche Sachen auf dem Schreibtisch lagen oder irgendwelche Sachen, die man geguckt hat, also so Filme, die man rezensieren sollte, die wirklich ganz furchtbar waren, da musste man trotzdem immer noch irgendwas Gutes daran finden und genau das hervorstellen. Denn die Kundenbindung, die steht dann da doch an ganz erster Stelle.
Ja, also würdest du es wahrscheinlich auch bestätigen, wenn ich jetzt sage, dass tatsächlich irgendwo eine gewisse, ich sag mal, wenn du jetzt ein gewisses Level erreicht hast, eine bestimmte Größenordnung, da wo ein wirtschaftlicher Gedanke einfach zum Tragen kommen muss, einfach weil Leute und ihre Leben, also ihr Auskommen, ihr Finanzielles damit dranhängen, dass das vielleicht sogar, also zumindest für unsere Begriffe, kontraproduktiv ist, einfach weil du eigentlich davon ausgehen kannst, dass du dann nicht mehr die Wahrheit zu lesen bekommst, sondern sagen wir mal eine geschönte beziehungsweise eine handzahme Version dessen, was du vielleicht eigentlich sagen wollen würdest.
Ja, also ich würde trotzdem nicht sagen, dass es kontraproduktiv ist, weil die solche Magazine haben nun mal eine gewisse Auflagenstärke und die Leute oder die Verbreitung, das ist halt eine ganz andere. Ne? Das ist nicht zu vergleichen mit irgendwie einem kleinen Wald- und Wiesen-Magazin, was irgendwie noch zusammenkopiert wird. Ne? Das darf man halt auch wirklich nicht unterschätzen. Und
aber die Frage, ich ganz kurz einwerfen, weil ich das gerne mit dir kurz erläutern wollen würde. Also diese Kontroverse hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit bezüglich, worum ging es da? Da ging es ja um BMP. Und das ist ja auch so ein Punkt, weißt du, wo sozusagen die einen sagen, es ist wichtig, dass ein zum Beispiel ein Name oder ein Albumtitel irgendwo möglichst weit gestreut wird. Und dann sind die anderen, die sagen, ja, was hat es für eine Wertigkeit? Ich meine, wenn es möglichst viele kennen, wenn es im Endeffekt dann doch irgendwo in der Zeitung oder auf einer Seite steht, von der man weiß, dass die mit dem Material nicht integer umgehen. Beziehungsweise von denen man weiß, dass die nicht die Wahrheit sprechen. Oder dass die Dinge aufhübschen, weil es lässt ja dann immer auch so einen Rückschluss auf die, auf die gesamte Arbeit zu, wenn man so möchte. Auf der einen Seite denkst du dir dann so, ja, okay, es ist schön, dass ich es jetzt gelesen habe. Und auf der anderen Seite denkst du aber im selben Moment so, was haben die jetzt, wenn die, sagen wir mal, jetzt ein positives Review abgegriffen haben, haben die tatsächlich in die Tasche gegriffen? Beziehungsweise, wie sehr kann ich jemanden glauben, der vielleicht gerade jetzt noch an anderer Stelle die letzte Ailstorm in den Himmel gelobt hat? Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also diese, ja.
Ja, total. Also wenn ich jetzt eine Band wäre, dann würde ich mich einfach als erstes fragen, was möchte ich mit einem Review erreichen? Also was ist die Zielsetzung? Und wenn ich die Zielsetzung habe, ein ehrliches Review, egal wie es ausfällt, zu bekommen, dann würde ich immer zu einem Fanzine gehen. Wenn ich aber wirklich nur darauf aus bin, meinen Namen zu verbreiten und darunter vielleicht den ein oder anderen Hörer, egal wie die Review dann jetzt ausgefallen ist, aber den einen oder anderen Hörer dann erreicht habe, weil jemand interessiert war und dann selber mal reingehört hat, dann würde ich halt auf ein Mainstream-Magazin zurückgreifen. Natürlich hat man von beidem irgendwo einen gewissen Gewinn. Deswegen macht es durchaus Sinn, auch auf beides zu setzen. Aber man darf halt wirklich nicht unterschätzen, dass Fanzines in dem Fall tatsächlich ehrlicher sind. Ja.
Ja. Und nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich meine, Undergrounded ist ja jetzt zum Beispiel auch eine Plattform, keine unbedingt kleine Plattform. Also der Name, der wird ja auch schon öfter mal genannt und ist auch soweit bekannt. Mhm. Das ist ja eine Sache, die hast du ja quasi in gewisser Weise auch schon jetzt seit Jahren mitbegleitet. Was denkst du denn, wo ihr momentan jetzt sozusagen als Online-Plattform steht? Weil wir hatten ja auch schon das Thema auch im Podcast dieses Wachstums, dem ein natürliches Ende, zumindest in meinen Augen, gesetzt ist. Wenn es dann daran geht, okay, die nächste Stufe sehe zum Beispiel so aus, dass wir zum Beispiel diese oder jene Anzeigenkunden mit reinnehmen, beziehungsweise diese oder jene doch eher kommerzielle Veröffentlichungen, beziehungsweise Festivals, beziehungsweise andere Veranstaltungen irgendwo besprechen, mit reinnehmen, eventuell positiv bewerten. Dann natürlich auch eben der tagespolitische Ansatz, der ja auch nie irgendwo vor irgendwem Halt macht, der, sagen wir mal, ein breiteres Spektrum erreichen will. Das heißt also, ne, so diese klassischen Debatten dann, was ist noch erlaubt, was ist vielleicht schon zu Grauzone, womit vergrätzen wir vielleicht die einen und gewinnen dann aber die anderen. Sind das so Fragen, die ihr euch schon quasi intern stellt? Also seid ihr schon an so einem Punkt, wo du sagst so, wir haben jetzt so die und die Leserschaft, wir müssen jetzt tatsächlich diese und jene Anpassung an, ich sag jetzt mal, nicht unbedingt den Mainstream, aber unsere breitere Leserschaft nehmen?
In gewisser Weise schon. Weil wir stehen natürlich irgendwo auch in der Öffentlichkeit und natürlich können wir uns, auch wenn wir uns auf die Fahne geschrieben haben, dass wir nicht politisch sind, und zwar in keinster Weise, müssen wir uns trotzdem hin und wieder mal mit gewissen Dingen beschäftigen. Und darunter gehört natürlich auch, ich meine, das ist, glaube ich, mittlerweile ein bisschen bekannt so, wir behandeln so circa 80% der Bands bei uns, das ist Black Metal. Und ja, da muss man sich dann halt auch mal die ein oder andere Frage gefallen lassen, warum man denn über diese und jene Band geschrieben hat. Und die wäre doch viel zu grauzonig und so. Wir haben uns wirklich...
grauzonig?
Ja, ja. wir hatten uns da wirklich lange und angeregt drüber unterhalten, sag ich mal. Und haben dann jetzt so einen gewissen Weg für uns gefunden, damit umzugehen. Und ich denke, das ist auch ganz gut so, wie es momentan läuft. Also wenn wir auf dem Festival sind, dann müssen wir ins Line-Up gucken. Und wenn uns gewisse Bands zu zwielichtig sind, dann erwähnen wir die erst gar nicht. Die werden dann einfach wegignoriert. Und alles andere werden wir natürlich so behandeln, wie wir die Bands halt immer umschreiben auf in Reviews oder in Festival-Reviews. Genau.
Die Sache ist ja die, also wir haben uns ja auch schon im Vorfeld mal unterhalten und da habe ich ja schon so eine gemerkt, dass bei dir auch so eine, ich sag jetzt mal, also speziell in Bezug auf Black Metal, das ist ja so ne, das Genre, dem so ein bisschen unser Herzblut gehört.
Genau, ja.
Dass du auch so eine Take-it-or-leave-it-Mentalität eigentlich privat pflegst. Also eine, die sagt, also wenn dir Black Metal als Ganzes nicht passt, dann kannst du auch gehen. So, und du aber auf der anderen Seite eben offensichtlich jemand bist, der sagt, ja, es gibt unterschiedliche Strömungen in diesem Bereich und bestimmt bin ich nicht Fan von jedem, aber ich mag diese spezielle Musikkultur eben auch deswegen, weil sie sich all diese Freiheiten tatsächlich nimmt und auch erlaubt und weil sie eben nicht vorher erst einfach da durchkämmt und sagt, so was ist jetzt quasi dem Zeitgeist entsprechend akzeptabel oder was müsste ich jetzt theoretisch rausschneiden. Das heißt also, so gesehen könnte ich mir vorstellen, dass deine private Einstellung da auch immer so ein bisschen einer, ich sag jetzt mal, professionellen Sicht weichen muss, wenn es daran geht, dass du zum Beispiel fürs Undergrounded dann in die Spur geschickt wirst.
Ja, also ich glaube, ich weiß genau, worauf du jetzt gerade anspielst. Ich meine, das hatten wir mal des Nächtens doch sehr ausgeprägt irgendwie diskutiert, die Sache mit dem Gendern.
Ja, unter anderem, ja.
Unter anderem, richtig. Und ja, da muss ich tatsächlich immer wieder für mich Rücksprache mit mir selber quasi halten. Ob das noch mit mir und mit meiner privaten Einstellung so zu vereinbaren ist oder nicht. Und kommen dann tatsächlich auch des Öfteren mal oder in letzter Zeit öfters mal ins grobe Hadern. Weil es ist halt, manche Dinge, die gehen für mich nicht Hand in Hand und da geht's dann irgendwo nicht weiter für mich und bin da auch noch nicht so ganz fertig mit der Überlegung irgendwo, ne?
Ah, ich verstehe, ja. Also es ist nicht so, dass du quasi dann einfach einfach sozusagen deine Bedenken oder beziehungsweise deine private Einstellung so gesehen an der Firmentür abgeben kannst und sagen kannst, okay, ab jetzt ist es tatsächlich so, dass ich jetzt nur noch rein professionell denke und dann eben sage, das und das ist die, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen hier, die Firmenleitlinie und der ordne ich mich unter. Du kämpfst da schon noch immer im Privaten deine eigenen Kämpfe.
Ja, total.
Also auch so im ja.
Total. Okay. Also,
aber gut, das macht die Sache ja auch irgendwo, ja, erzähl.
Genau. Undergrounded ist ja nicht nichts irgendwas, was ich mache, um Geld zu verdienen. Von daher kann ich da auch ruhig mal mein Herzblut mit reinfließen lassen. Und wenn ich denke, dass etwas falsch läuft, dann tue ich das auch kund.
Ja, das ist eben, ich glaube, das ist nämlich tatsächlich ein nicht unwichtiger Punkt, der in vielerlei Hinsicht eben auch aus meiner privaten Sicht irgendwo heutzutage viel zu oft vergessen wird. Ich meine, klar, ne, auf die ein oder andere Weise, wenn man, sagen wir mal, sein Hobby mit Leidenschaft betreibt, dann ist das auch immer speziell an irgendwelche, ja, auch manchmal eben auch an bestimmte finanzielle Punkte geknüpft. Aber ich denke halt auch oft darüber nach, dass wir uns ja in diesem Bereich aus bestimmten Begründen auch bewegen. Und das ist oft eben einfach nicht nur die Musik, sondern das ist eben auch so eine gewisse Form von Freiheit, die man dabei genießen kann. Und auch Freiheit eben, die man sich vor der gesellschaftlichen Aburteilung nimmt. Also ne, du hast auf der einen Seite den Zeitgeist, wenn du so willst, und auf der anderen Seite eben das, was du in diesem Bereich, manch einer würde jetzt das eine Bubble nennen oder eine Safe Zone, aber das ist halt einfach die Szene, in der man sich bewegt und in der viele Dinge einfach völlig okay und erlaubt sind, die da draußen vielleicht irgendwo mit einem Zeigefinger bedacht werden würden. Und eben also ich finde eben ganz oft habe ich das Gefühl, dass eben die Leute das nicht vergessen sollten, weißt du, weil du dazu tendierst, eben auch die Gesetzmäßigkeiten, denen du dich quasi im täglichen Leben unterwirfst, dann auch auf deine eigene Szene anzuwenden, anstatt dir bewusst zu machen in dem Moment, pass auf, das ist hier erstens gar nicht notwendig oder gewollt, ne? Das kannst du einfach auch draußen lassen, du genießt doch einfach die Dinge so, wie sie sind. Und halt ansonsten die Klappe und wenn du gar nicht damit klarkommst, dann geh halt woanders hin. So, und das ist eben das Ding, weißt du, weil da sind wir uns ja auch relativ einig, dass dass nichts krampfiger ist. Also ich meine, ich glaube, das hatten wir ja auch in den verschiedenen Podcasts auch schon vorher, also ich glaube, die Black-Metal-Szene kann auch rein von der von den Thematiken, die dort reinfließen können, auch eine ganze Menge vertragen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, oh, das verwässert jetzt irgendwas. Es gibt da sicherlich viele Leute, die das anders sehen. Aber es gibt eben auch Leute, die das versuchen, auf Krampf sozusagen entweder auf ihr privates oder persönliches oder gesellschaftliches Weltbild umzulegen, beziehungsweise da in dem entsprechend zu formen und dann eben auf Krampf versuchen, daraus was zu machen, was es eigentlich nicht ist, was eigentlich auch nicht sein sollte. So, und ja, ich finde, das muss man sich ab und zu einfach mal ins Gedächtnis rufen, dass wir, dass diese Musikkultur eben da ist und du kannst dich ihr annähern und du kannst in ihr aufgehen und das auch als, ja, als Teil deines Lebens genießen oder du kannst es sein lassen. Aber dieser Versuch dauernd von draußen daran gewandt zu kommen und dann irgendwo, ja, jetzt zum Beispiel, na klar, ne, Gendern ist eine Sache oder hier Political Correctness ist eine andere Sache, die darauf umzulegen, nur damit du mit dir selbst irgendwo besser im Reinen sein kannst. Ich glaube, wirkliche Freiheit, und damit ist mein kleiner philosophischer Exkurs dann auch beendet, kommt dir erst dann, wenn du irgendwo nicht versuchst, permanent auf Krampf das, was dich eigentlich interessiert, irgendwie verändern zu wollen, sondern eben dich dann einfach in diese Sache hinein ergehen zu lassen. Das klingt ein bisschen schwülstig, aber ich denke, du weißt, was gemeint ist, weißt
ja,
du?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, also ich denke einfach, dass, ja, wie soll ich das sagen? Also der reine Musikkonsum hat ja noch nichts damit zu tun, dass man in einer Szene unterwegs ist oder dort aktiv ist oder so. Und wenn ich also um jetzt mal beim Black Metal zu bleiben, wenn ich nur daran interessiert bin, meine Musik zu hören, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Sobald ich aber in einer Szene aktiv und unterwegs bin, muss ich mich doch wirklich ernsthaft fragen, warum bin ich denn in dieser Szene? Was ist es, was mich dahin treibt? Und was ist es oder welche Normen, die draußen vorherrschen, die mich vielleicht draußen stören, gibt es in dieser Szene nicht? Was ist es, was mich da behält und was mich da so wohlfühlen lässt? Und wenn man in dem Moment aber trotzdem hingeht und sagt, ich setze nochmal das Beispiel Gendern, ja, dann nehme ich jetzt halt irgendwie, okay, das gibt es hier nicht, dann muss das ja irgendwie falsch sein, ich muss das jetzt hier unbedingt einführen, dann hat man da irgendwelche Sachen vermischt, die gar nicht zusammengehören. Und ja, das verwässert ja irgendwie, also diese Grenzen, die werden immer wässriger. Und ja, also ich habe öfters mal mit Leuten geredet, die sich gar nicht mehr in dieser Szene, wenn man dann noch von einer solchen überhaupt sprechen kann, wohlfühlen. Und da frage ich mich wirklich, woher das kommt. Ob das nicht daher kommt, dass man solche Sachen nicht konsequent draußen lässt, diese Grenzen immer mehr verwischen lässt. Genau.
Ja. Ja, ich verstehe, was du meinst, ne? Weil, wie gesagt, das Kuriosum ist ja, dass eben dieselben Leute, die sich dann irgendwann abwenden von der Musikkultur, von der Szene, dass das eben oft Leute waren, die dann, ja, da wo vielleicht so eine gewisse Enttäuschung damit einhergeht, die dann vermeintlich einfach ja, mein so, das hast du ja, dieses Totschlagargument kommt ja immer und immer wieder, so von wegen, ah, das ist nicht mehr das, was es früher mal war.
Genau, ja.
Tatsächlich war es allerdings, dass du nicht mehr derselbe bist, der du früher warst. Und ja, ich kann verstehen, dass es Leute gibt, die sich sozusagen dieser Kultur nähern, beziehungsweise auch vielleicht eine Zeit in ihr verbringen und dann irgendwann aufgrund von persönlichen Entwicklungen, privaten Entwicklungen, dort wieder rausfallen. So, und dann einfach ein anderes Leben. Und die das gerne so ein bisschen als Totschlagargument bringen, beziehungsweise als vorgeschobenes Argument, einfach um diese Inkonsequenz auch vor sich zu rechtfertigen. Obwohl das nicht mal zwingend eine Inkonsequenz sein muss, sondern einfach eine natürliche Entwicklung. Ich habe das zahllose Mal erlebt, dass Leute einfach tatsächlich dann andere Lebenswege einschlagen, vielleicht kurze Überschneidungen hatten und dann einfach wieder rausfallen. Aber es gibt eben auch jene, die dann tatsächlich sagen, für mich ist das immer ein elementarer Teil meines Daseins. Ich gehe meinem normalen Job nach, ich bin vielleicht irgendwo, ja, keine Ahnung, irgendwie sogar sozial engagiert, ich habe Kinder etc. pp. Und die aber trotzdem sagen, für mich ist das immer so ein Teil dieses Unterbaus, der bei mir immer mitschwingt. So, und diese Leute, die versuchen dann auch nicht an dieser Materie rumzudoktern. weil sie irgendwie glauben, oh, naja, das hat ja, es muss ja einen Grund haben, warum ich das nicht mehr mag. Wahrscheinlich ist es deswegen, weil das jetzt alles Nazis sind, oder es ist deswegen, weil das alles Chauvinisten sind. Deswegen fange ich da jetzt mal dran rumzubeuteln. Und oft ist es ja so, dieser Versuch kann nur scheitern. Weil, wie gesagt, was stört es die Eiche, wenn sich das Schwein an ihr kratzt? Und wenn dann sozusagen die Szene als solche weiter ja, besteht und diese Leute abfallen, dann ist das oft einfach die Natur der Sache. Aber man hatte selbst für den Zeitraum, in der sie sich dann damit angelegt haben, immer den Ärger, wo man sagte so, okay, was willst du denn jetzt von uns? Ne? Halt doch einfach die Klappe, take it or leave it. Das kann doch nicht so schwer sein. So, und ja. Ich glaube, da muss man immer mal wieder so ein bisschen mit sich selbst irgendwo, sich selbst auch überprüfen, gucken, wo man da irgendwo steht, wie viel Wertigkeit man dem Ganzen beimisst und ob man da wirklich noch mit dem Herzblut dabei ist. Und wenn man es eben nicht mehr ist, was immer sein kann, weil sich das Leben oder die Persönlichkeit verändert hat, ja, dann lass es doch. Ist doch nicht so schwierig, ne? Also du musst jetzt nicht irgendwie das rechtfertigen von wegen so, ja, das hat Grund X und Grund Y, ich habe da alles versucht und das sind alles Ignoranten, deswegen spiele ich jetzt nicht mehr mit denen. Ne, lass doch die Scheiße einfach sein, geh doch woanders hin, ist doch nicht so schwer. Ne, ist auch nicht so tragisch, ne? Also, ne? Das locker aus.
Ja. Ja. Nee, es ist halt auch ein bisschen traurig irgendwo, weil diese ganze Political Correctness oder die Debatte darum, verwundert mich in letzter Zeit immer mehr, weil, also Political Correctness, wie der Name schon sagt, das würde man ja eigentlich dass es ein politischer Gegenstand ist, ne? Da würde man das ja eher in der Politik erwarten und nicht gedoktert auf eine Kunstform. Und dass sich die Leute dem so annehmen, das finde ich dann schon sehr, sehr traurig, ja.
Ja, nee, das ist eben das Ding, weißt du, also wenn du versuchst, das ist das, was ich auch vorhin gerade sagen wollte, also dieser Umstand, dass du versuchst, etwas Alltägliches, etwas, womit wir uns ja notgedrungen hier und da auseinandersetzen müssen, so diese klassischen gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, dass die dann eben versucht werden auf etwas, das dem sich einfach ganz bewusst entzieht, dass die da umgelegt werden sollen darauf und darauf angewendet werden sollen und dann kommst du halt und so soll vereinbar werden, was einfach unvereinbar eigentlich ist.
Ja.
Und aus diesem Terz, der dann entsteht, hast du dann sozusagen so diesen klassischen Twitter- oder Insta-Hack-Mack, weißt du, wo dann irgendwo irgendwelche Streits vom Zaun gebrochen werden und wo Leute vermeintliche Ecken gedrückt werden, die einfach im Grunde oft nur in Ruhe gelassen werden wollen. Also das ist das ist so dieser blinde Aktionismus, der Leute da irgendwie dahin treibt und den ich persönlich auch null nachvollziehen kann. Weil, wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass ich das völlig okay finde, wenn irgendjemand sozusagen seine Zeit irgendwo im Metal oder im Black Metal irgendwo als vergangen ansieht und jetzt was anderes macht. Oder damit einfach nicht, nicht sich seine Persönlichkeit nicht mit vereinbaren kann, dann lass es doch einfach sein. Versuch nicht zu verändern, was ohnehin feststehen wird, ob du da bist oder nicht. Weißt du, also das verstehe ich nicht. Also,
ich kann es auch nicht verstehen, ne.
Ja, aber es ist, wie gesagt, ich glaube, das ist heutzutage eben auch einfach so dieser Umstand. Ich meine, früher, ne, wenn wir jetzt mal so ein bisschen nostalgischen kriegen wollen, war es ja so, dass Bands haben ihre Alben veröffentlicht, haben vielleicht Interviews gegeben und du als Musikhörer warst eben in der Position, dass du dir das Album angehört hast, vielleicht das Interview dazu gelesen hast, dann hattest du das Bild von der jeweiligen Band und damit war es dann auch gut. So, und du hast das einzige Votum, was du quasi abgegeben hast, war zum Beispiel der Kauf der Platte oder eben der Kauf des Magazins. So, damit hast du quasi dein Votum abgegeben und dieses Votum war ja oder nein. Wenn es mir nicht gefällt, kaufe ich es nicht. Und wenn es mir gefällt, kaufe ich es. Ende Gelände. Aber eben auch durch soziale Medien und so weiter hat ja jeder Lulli irgendwo eine Stimme gekriegt, egal wie nichtig die eigentlich sein kann. Und jeder glaubt auch tatsächlich, dass sich dazu berufen, dass er das abstuhlen darf. Und zwar jederzeit ungefragt und dann auch völlig konsequenzlos.
Ja, das Problem ist ja, Entschuldigung, wenn ich dir jetzt ins Wort falle, aber das Problem ist ja wirklich, dass solche kleinen Gruppierungen, die sich dann da irgendwo angegriffen fühlen, die sind halt meistens die lautesten, ne? Und die sozialen Medien funktionieren ja nun mal so, dass diejenigen, die am lautesten schreien, am größten oder die größte Plattform bekommen. Und dann erscheint das so wahnsinnig viel oder erscheint diese kleine Gruppe als so wahnsinnig viel, aber das ist sie nun mal nicht. Und so kommt es eigentlich dazu, dass man dieser kleinen Gruppe, die eigentlich gar nicht so viel zu sagen hat, eine viel zu große Meinung, ja.
Richtig. Ja, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Das liegt eben auch in meinen Augen oft daran, dass sich die Leute, die zum Beispiel, ich sag mal jetzt einfach so in diesem Mahlstrom, der die Szene ist, irgendwo einfach treiben lassen, die das genießen, sich darin treiben zu lassen, die gerne darin aufgehen, dass das in der Regel auch Menschen sind, die, also zumindest habe ich es so kennengelernt in meinen Jahren in diesem Bereich, die sehr wohl, wenn sie in Gemeinschaft unter Gleichgesinnten sind, auch sehr extrovertiert sein können. Ansonsten aber eher zu der Gattung Mensch gehören, die sich sehr zurückhaltend verhält, die jetzt unbedingt auch nicht, sagen wir mal, so Social Media affin ist, die auch nicht zu jedem gleich, jedem irgendwo, also jeder Gedankengang wird nicht sofort ausgesprochen, beziehungsweise dann bis aufs Blut irgendwo im Internet verteidigt, sondern es sind Leute, die sich dann einfach, die sich so ein bisschen von, ich sag mal, in gewisser Art und Weise von dem Zeitgeist, vielleicht auch von der Gesellschaft, soweit sie können, abgewendet haben und dementsprechend gar kein Interesse daran haben an solchen Diskussionen. Damit ist es natürlich klar, dass die Gegenstimme einfach natürlicherweise fehlt und man dann eben diesen falschen Eindruck bekommen könnte, dass die, ja, diejenigen, die hier Kritik anmelden, diejenigen, die sagen, oh, das ist alles scheiße und alles nicht korrekt und so weiter, Entschuldigung, dass diejenigen sehr viel lauter sind, als sie eigentlich sind. Und das ist eben das Problem, was du dann eben oft hast,
ja,
dass da so ein Ungleichgewicht dann irgendwo zustande kommt, augenscheinlich, das nicht vorhanden ist. Weil, wie gesagt, ich sag so, das Fundament steht in meinen Augen völlig unbeirrt, egal was da draußen von diesem oder jenem kleinen Grüppchen irgendwo anders behauptet wird. Das bleibt unangetastet. Also von daher.
Ja,
jetzt habe ich auch einen Frosch im Hals.
Ja, wenn die Substanz irgendwie noch intakt ist, dann denke ich, dass sie halt auch noch weiter bestehen wird. Sobald das aber marode wird, wird das ein bisschen schwieriger, denke ich. Und ich finde es tatsächlich ein bisschen.
Siehst du da wirklich die Gefahr?
Jein, also tatsächlich ein bisschen schon. Also gerade was ich jetzt so im privaten Umfeld so oder halb privat, halb mit Undergrounded auch so erlebt habe, ist so auch Thema Gendern so, ja, jetzt stell dich mal nicht so an und das macht doch nichts und keine Ahnung was so. Also mir macht das schon sehr viel. Und
ja, das ist, aber da kommen wir jetzt zu der Frage zurück, die war. Ja,
da bin ich nee, halt
weil ich nämlich gerade denke, so auf der einen Seite, ob du da nicht in das, fälschlicherweise, vielleicht, also jetzt klingt jetzt auch wirklich so, ja klar, die Frau hat natürlich Unrecht. Nee, das meine ich damit nicht. Ich meine damit, du weißt, was ich meine. Also dieses, dass man dann eben auch so oft diesem selben Irrglauben manchmal ungewollt anheimfällt, der einem da, den wir gerade auch benannt haben, ne, dass zum Beispiel da jemand ist, der quasi dann irgendwie einem in die Parade fahren will, mit diesem oder jenem Zeitgeistpunkt, wenn man so will. Und man selbst dann denkt, ist das jetzt schon, ist das der Anfang? Ist das jetzt der Moment, wo sozusagen das Fundament unterspült wird? Oder dass man einfach, ich glaube, das ist dann die große Herausforderung, der man sich heutzutage eben oft einfach stellen muss, sich bewusst machen muss, dass es da draußen eben der große, schweigende Teil einfach mit sowas überhaupt nichts anfangen kann und sowas überhaupt nicht will und sich dementsprechend einfach nur bedeckt hält, aber nichtsdestotrotz vorhanden ist und da auch wirklich eisern steht und das bis zum Schluss.
Ja.
Also es ist meine Meinung. Ich kann aber auch verstehen, wenn man sagt, so ich habe da jeden Tag mit zu tun, das geht mir so hart auf den Keks. Vielleicht ist das schon der Anfang vom Ende. Was ich meine?
Ja, generell sind ja solche Sachen, kennen wir ja eigentlich geschichtlich gesehen, auch wenn es jetzt ein bisschen krasser Vergleich ist, aber geschichtlich gesehen, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, kennen wir solche Mittel aus dem Kolonialismus. Also die Majorität, die marschiert dann in eine Minorität ein und drückt da irgendwelche Sachen auf, die eigentlich der Kultur gar nicht angehören, aber es wird so als richtiger empfunden von der Majorität, also wird es da durchgedrückt. Wie die kleine Gruppe, die damit hinterher umgehen muss, das überhaupt findet, das ist dann in dem Moment egal. Und ja, also man muss halt einfach nur gucken, dass man seine eigenen Ansichten selbst aufs Genaueste überprüft. Und wenn das nicht Hand in Hand geht, dann sollte man vielleicht hier und da doch mal den Mund aufmachen.
Also dagegen will ich mich gar nicht verwehren. Also da sagst du schon was Richtiges. Also dass man eben einfach nicht einfach nur so stur und stoisch dann irgendwo alles erträgt, was nach einem geworfen wird. Da bin ich ganz auf deiner Seite. Nichtsdestotrotz eben sehe ich tatsächlich, du hast recht, wenn man von draußen drauf schaut, könnten sich diese Tendenzen tatsächlich irgendwo so in der Form abzeichnen. Auf der anderen Seite bin ich aber wirklich der Meinung, dass wenn ich auch so auf Konzerten und Festivals unterwegs bin und wenn ich mich dann mit Leuten unterhalte, dass dieses Fundament nach wie vor auch nicht antastbar ist. Das heißt also, da hast du ganz viel mit Leuten zu tun, die im Kern einfach gefestigt sind und die sich dementsprechend auch überhaupt nicht tangieren lassen von so einem Kram und das einfach im Grunde, so wie sie es immer gemacht haben, aussitzen. Weil ich meine, diese Szene irgendwie besteht ja jetzt auch schon seit 30 Jahren und teilweise, wenn du dann wirklich die Urform nimmst, sogar noch länger. Und da ist viel versucht worden. Ne? Da gab es ja wirklich allerhand von reingeschwemmter Emo-Scheiße bis hin zu Weltverbesserung, bis hin zu. Ich meine, ich kann mich ja davon selbst nicht mehr freisprechen. Auch ich habe schon Sachen rausgehauen, wo manch anderer sagen würde, oh, ihr gottverdammten kommunistischen Heiden und so. Ne? Wo ich sage, ja, das kann die Musik alles ab. Und zwar easy. Die Frage ist natürlich, die man sich dann stellt, bist du als Hörer, als jemand, der involviert ist, der eingeweiht ist, bist du gefestigt genug, um das zu ertragen? Und da bin ich ganz ehrlich der Meinung, wenn irgendjemand sich dann, sagen wir mal, von irgendwem anders, der vielleicht sagt, ey, du Nazisau, aus der Szene rausquatschen lässt, beziehungsweise seinen eigenen Geschmack madig machen lässt, nur so als Beispiel, ja, dann hat er doch sowieso hier nichts verloren. Also auf Deutsch gesagt. Ne? Ja. Und jetzt habe ich Deutsch gesagt. Ach du liebes Bisschen. Ja, siehst du, und auch schon, jetzt bin auch ich schon Grauzone. Na gut, das war's. Mhm. Ne? Hat mich gefreut. War eine schöne Zeit bei Warschnack. Ja.
Nee, aber ich gebe dir recht, ja.
Genau. Genau. Weil wie gesagt, ich weiß schon, ne, wie es immer so ist, wir lesen ja auch die Kommentare und oft genug haben wir es ja dann auch so, dass dann Leute dann irgendwie so denken, oh, jetzt fangen die schon wieder damit an. Ey, könnt ihr nicht mal irgendwie eine Platte besprechen oder sowas? Dazu kommen wir auch noch hin, Leute. Ich beruhige euch mal an dieser Stelle. Wir haben ja jetzt quasi das Thema Fotografie und auch das Thema deiner Arbeit quasi beim Underground so ein bisschen beleuchtet. Du bist ja auch nebenher als Model auch durchaus tätig. Und ja, bedienst damit nur ein weiteres Klischee, augenscheinlich. Genau.
Ja, was soll ich machen?
Und was sollst du machen? Genau, richtig. Nee, aber das Interessante daran ist ja, dass du, du bist ja offensichtlich jemand, wenn man sich dann zum Beispiel unter Anna Apostata quasi bei Insta dann irgendwo deine Arbeiten beziehungsweise die Arbeiten, die mit dir gemacht wurden, anschaut, bist du ja jemand, der ganz offensichtlich rein thematisch, also auch ne, die Extrem-Metal-Szene und auch so ein bisschen so eher so die ne, düsteren Kulturen dort draußen irgendwo tangiert. Aber du überschreitest nie irgendwo so eine Grenze, wo man sagt, so jetzt geht's eigentlich augenscheinlich eigentlich nur noch um das Körperliche. Das ist mir quasi von Tag 1 sofort aufgefallen. Also das heißt also, du hast offensichtlich ist dir immer eine gewisse Ästhetik immer noch eher wichtig, als dass du zum Beispiel sagst, oh, da sind das, auf das mich ein paar Stelzböcke geil finden. Und die Frage ist natürlich, wie hat das für dich quasi auch da angefangen? Wo lagen da die Anfänge? Wie hast du tatsächlich, weil das zeigen ja deine Arbeiten oder die Fotos eben auch, wie kam das mit diesem Selbstbewusstsein? Ich könnte mir vorstellen, dass das auch nicht jedermanns Sache ist, dass man sich da vor die Kamera stellt. Und war dieser Entschluss, dass man eben sagt, nein, ich werde jetzt tatsächlich nicht einfach nur mit blanker Haut glänzen, sondern ich möchte, dass das Gesamtbild einfach irgendwo etwas Ansprechendes, etwas Ästhetisches hat. Kam dieser Entschluss bewusst, dass du gesagt hast, nö, pass auf, ihr habt genug, keine Ahnung, Gothic-Schlampen, die ihr euch angucken könnt, ne? Ich mache das ein bisschen anders. Oder ist das einfach so organisch gewachsen, dass du gemerkt hast, das ist offensichtlich das, was mir am ehesten liegt? Mhm. Viele Fragen auf einmal wieder,
ich weiß. Ja, genau. Also tatsächlich war es so, dass ich zur Schulzeit Theater gespielt habe und als es dann ins Studium ging, blieb dafür einfach keine Zeit mehr. Und ich wollte aber trotzdem etwas machen, wo ich mich ausdrücken kann. Ich wollte aber damit nicht zu keiner Zeit mich als Person in den Vordergrund rücken. Ich hoffe, dass man das auch irgendwie in den Bildern erkennen kann, dass ich nicht mich selber irgendwie in den Fokus rücke, sondern Situationen darstelle oder gewisse Dinge in den Bildern verarbeiten möchte oder Orte für sich sprechen lasse und mich dann quasi nur als Ergänzung nehme. Sicherlich gibt es auch einige Sachen, die Fotografen dann umsetzen möchten und mich dann ja als Gesicht dafür vorstellen können. Genau, also es ist eher ein Ausdruck von Situationen, zeigen von besonderen Orten, wo ich mich nur als Ergänzung oder als, wenn man das so möchte, Medium bezeichnen würde, ohne da jetzt großartig ins Spirituelle rein abzudriften. Genau, und die Entscheidung, dass ich da nicht halbnackt, sprechen wir es mal aus, da rumtanze, die kam auch bewusst. Ich möchte einfach nicht, dass die ganze Welt meinen blanken Arsch sieht, und ich möchte auch nicht, dass ich für mich nichts Eigenes mehr habe. So, also ich kann das schon alles sehr, sehr abgrenzen. Also mich von der Darstellerin Libertina Grimm kann ich mich schon sehr gut abgrenzen. Allerdings, wenn es dann in eine solche persönliche Darstellung geht, und da ist ja dann wirklich nichts mehr zu verbergen, dann hätte ich, glaube ich, Probleme damit, ja.
Das ist ganz interessant, der Punkt, weil es ist natürlich eine Sache da, also dieser eine Punkt, der zum Beispiel vielleicht dann auch deinen männlichen Fans oder anderen, also Leuten, die sich solche Fotos normalerweise anschauen, oft auch entgeht, dass eben, da hast du völlig recht, und das schießt mir auch gerade durch den Kopf, da bleibt ja wirklich nicht mehr viel übrig, was man dann eventuell noch über dieses Bild hinaus entdecken könnte. Weil das hast du ja eben ganz richtig gesagt, also es gibt ja da draußen zahllose Frauen, die eben tatsächlich in erster Linie dann durch irgendwo sagen so, ja, mein Körper ist mein Kapital und ich zeige den gern, und schaut mal her. Und die ernten ja natürlich auch den entsprechenden Applaus. Aber es bleibt darüber hinaus nicht mehr viel übrig. So, und ich werde mich jetzt nicht hinstellen und sagen so, oh Mensch, du, das ist etwas, wo ich jetzt als Mann irgendwie Probleme mit hätte. Jeder soll machen, was er denkt. Aber ne, als Vater einer kleinen Tochter, die dann vielleicht eventuell irgendwann mal tatsächlich auch irgendwo sich dann selbst auch anfängt zu entdecken und so. Und da wünscht man sich natürlich schon so, dass dieser Gedankengang auch da vielleicht irgendwo, wie auch immer man das als Vater dann anstellen kann, manifest ist, dass man eben sagt, es gibt gewisse Dinge, die sind privat, das bin ich für mich persönlich, und dann gibt es eventuell Dinge, die ich nach außen zeige, aber ich habe hier eine klare Grenze, und die überlasse ich maximal Leute, denen ich sehr, sehr gut vertraue, überschreiten. Mhm. Und alle anderen bekommen halt das von mir, aber eben nur das. Genau. Und nicht mehr.
Das Problem ist ja dabei auch, man hat dann diese Aktfotografie, die ja durchaus sehr schön ist und auch sehr schön darstellbar ist. Aber diese Fotos werden nicht immer nur als Kunst gesehen. Es gibt da immer noch so ein dunkler Prozentanteil, der diese Fotos nimmt und auf irgendwelche Pornoseiten stellt. Und dann wird aus diesem eigentlichen Kunstwerk etwas gemacht, was es nicht sein sollte. Und das möchte ich einfach nicht, dass es mit meinen Bildern passiert.
Das ist interessant, weil nämlich genau dieser Punkt, also ich glaube höchstens, und da können wir ja, glaube ich, ganz ehrlich miteinander sein, dass du vielleicht für den einen oder anderen Fetischfanaten vielleicht irgendwo interessant bist, aber darüber hinaus gebe ich dir eigentlich im Grunde vollkommen recht. Ne? Bei aller Ästhetik und bei aller bei allem, was da optisch einen ansprechen kann, ist dieser pornografische Anteil tatsächlich komplett außen vor. Also zumindest soweit ich das einschätzen würde. Und damit bist du tatsächlich uninteressant für alle, die dann tatsächlich irgendwo nur auf, ich sag jetzt mal, ne, auf ihre Erfüllung ihrer niedrigsten Triebe quasi aus sind und dann eben mit dieser Prämisse irgendwo durchs Internet wälzen. Ne? Und von daher, das ist nicht zu unterschätzen, dieser Punkt. Von daher Daumen hoch.
Danke.
Finde ich natürlich, genau. Danke, genau. Aber ich denke natürlich in selben Atemzug auch immer irgendwo, weil ich auch immer so ein bisschen versuche, da durchzusteigen, auch als Privatperson, weil ich natürlich auf der einen Seite, na klar, typisch Mann, also ich wäre der Letzte, der irgendwo sagt, so dass diese oder jene Aufnahme keine Augenöffner für mich sind. Auf der anderen Seite denkst du halt natürlich auch immer so ein Stück weiter und denkst so, ja, okay, Mädels, wer profitiert da jetzt eigentlich von? Ne? Mhm. Und oft muss man dann sicher auch eingestehen, dass eben auch falsche Leute davon profitieren. Nicht mal jetzt unbedingt monetär, aber so, ne, auf andere Art und Weisen, die einem vielleicht gar nicht so genehm sind.
Genau.
Und ja. Das ist etwas, was man irgendwo, glaube ich, wenn man sich selbst auf diese Art und Weise präsentiert, auch im Hinterkopf behalten sollte. Aber lass uns doch nochmal kurz irgendwo auf die Frage zurückkommen, wenn du, was sind denn zum Beispiel so absolute No-Gos, wo du sagen würdest, jetzt nehmen wir mal zum Beispiel komplette Aktaufnahmen oder Pornografisches mal aus, wo du sagst so, oh nee, das würde ich definitiv nicht machen. Also wo ich sage, irgendjemand kommt auf dich zu und sagt so, keine Ahnung, du bist jetzt das Gesicht für unsere nächste Strumpfhosenkampagne oder weiß ich was. Ja. Gibt es da so Punkte, wo du sagst, da wäre ich komplett raus?
Also es muss für mich thematisch immer irgendwie passen. So, und also ich habe mich thematisch nun mal irgendwo auch in dieser düsteren, okkulten Dark-Art-Szene so angesiedelt und da möchte ich auch bleiben. Da fühle ich mich wohl und ich weiß, was ich mache und ich weiß, welche Themen ich so ungefähr umsetze oder umsetzen möchte. Es gibt natürlich immer wieder Ideen, die bei mir aufkommen, die ich unbedingt noch umsetzen möchte. Und da möchte ich unbedingt bleiben. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Angebot bekomme, zum Beispiel von einer Strumpfhosenkampagne, dann würde ich das ablehnen. Einfach aus der Angst heraus, dass ich das Werk, was ich vorher aufgebaut habe, über viele Jahre mit viel Herzblut, mit viel mit viel Mühe und mit vielen anderen Personen, die da noch involviert waren, die Fotografen und zum Teil auch Make-up-Artists, dass das Werk mit einem Schlag zerstört ist. Einfach dadurch, dass man sich unglaubwürdig gemacht hat, weil man sich da jetzt irgendwie in so ein Hochglanzmagazin, keine Ahnung was, gesetzt hat, was einem ja im Prinzip nichts bringt. Also ich würde mich da jetzt nie unter dem Künstlernamen Libertina Grimm hinsetzen und irgendetwas präsentieren, wofür diese Figur nicht steht. Also ohne, dass es jetzt eine Figur ist, aber ne?
Das ist ganz interessant, weil man kann sich ja auch schnell quasi, wenn man dann sich sozusagen dein Profil da anschaut, aber auch so generell die Arbeiten, an denen du beteiligt bist, ja auch irgendwo zu dem Trugschluss versteigen, dass du hast es zwar selbst gesagt, du bist dann schon so ein bisschen in Anführungsstrichen das Gefäß für die Eingebung des jeweiligen Künstlers. Auf der anderen Seite siehst du aber ganz offensichtlich es auch als dein persönliches Werk an, als etwas, was du eben nicht nur selbst eben mitverwirklicht hast, sondern dass du auch gegen außen verteidigst in gewisser Weise, indem du zum Beispiel keine, ich sag jetzt mal stur kommerziellen Angebote zum Beispiel annehmen würdest oder denen entsprechen würdest.
Ja, genau. Also es muss immer irgendwie auch zu mir und meiner Person passen. Natürlich scheint es so ein bisschen schizophren irgendwie. Dieses Modeln mache ich unter dem Namen Libertina Grimm. Das andere künstlerische Fotografie und Malerei mache ich unter dem Namen Anna Apostata, genauso wie die Arbeit bei Undergrounded. Ich spalte das Ganze ganz ganz strikt gegeneinander ab. Und natürlich verwischen da manchmal so die Grenzen. Heute am 27.08. ist zum Beispiel das Album von Dracchio rausgekommen, wozu ich das Coverfoto geliefert habe. Da bin ich drauf und das Artwork, da sind auch einige Fotos von mir drin. Aber das ist halt wieder so eine Sache, die was mit Musik zu tun hat. Es geht da sich um Gothic Metal und was für mich total vereinbar ist und wohinter ich immer stehen würde. Wenn ich jetzt von Anfang an sagen würde, oder selbst der Zweifel dahinter, würde für mich schon ausreichen zu sagen, nein, das mache ich nicht.
Okay, ich verstehe. Ist denn diese Arbeit, ich meine, ne, wir müssen ja nicht so tun, als wenn wir nicht alle irgendwo so ein kleines bisschen Selbstdarsteller in uns haben. Und eigentlich ist es, glaube ich, in meinen Augen etwas sehr Gesundes, wenn man das irgendwo auch so ein Stück weit rauslässt. Ist dir denn zum Beispiel auf Konzerten, Festivals und so weiter, wenn du dann erkannt werden solltest, sollte das vorkommen, wie war denn das Feedback da bisher? ich meine, ne, manch einer wird sich sagen, hey, die Kleine mit der Kamera da, irgendwoher kenne ich die, woher kenne ich die? So, und ist es so, dass du dort, also wie ist allgemein das Feedback, wenn du erkannt wirst? Ist das so, dass Leute dann tatsächlich auch diesen selben Ansatz schon ja scheinbar begriffen haben? Also dass sie sehen, okay, da ist jemand, der sich zum Beispiel gerne in dieser oder jener Kulisse zeigt, aber eben nicht jemand, der einfach nur seinen Arsch in die Kamera halten will? Oder ist das so, dass die Leute da irgendwo drüber wegspringen und sagen, so, scheißegal, Selbstdarstellerin und so, ne, hier, ja, ne, die ist jetzt auch für meinen miesen Anmachspruch reif?
Tatsächlich kommt es nicht sehr oft vor, dass ich darauf angesprochen werde. Wenn ich angesprochen werde und erkannt werde, dann reichen die Konversationen auch nicht so weit, dass man sich über die Tiefe der Bilder irgendwie unterhält. Also es ist tatsächlich so gewesen, dass ich das letzte Mal, dass ich darauf angesprochen wurde, war auf einem Konzert in Frankreich. Da war ich als Tourfotografin mit unterwegs und wurde dann von einem Mädel da angesprochen in der Venue und die schon länger meine Fotos wohl ja verfolgt. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich stehe jetzt hier in Frankreich und das hat mich jemand erkannt und findet die Bilder toll und hat mir da Komplimente ausgesprochen. Das hat mich natürlich gefreut, aber es wurde jetzt nie irgendwie gesagt, so, also auch wenn ich hier ab und zu mal angesprochen wurde, was wie gesagt nicht oft vorgekommen ist, dann wurde jetzt nie irgendwie darüber gesprochen, ob ich jetzt in der Realität, wo man sich dann gegenübersteht, irgendwie anders aussieht oder sich was anderes vorgestellt hätte oder so. Ich denke, das liegt aber auch daran, wenn ich mich mal mit anderen Modelfoto oder Modelkolleginnen unterhalten habe, die dann aber mehr so in den Fantasy-Bereich gegangen sind, die ganz tolle Kostüme immer anziehen oder sonst irgendwas, die bekommen dann häufiger zu hören sowas wie, du siehst ja in der Realität ganz anders aus.
Okay.
Ich denke, dass das liegt daran, dass ich immer noch so einen Wert darauf lege, eine gewisse Natürlichkeit mit in den Bildern mit einfließen zu lassen. Also die Outfits, die ich auf den Bildern anziehe, die habe ich auch zum Teil im Alltag an oder wenn ich auf Festivals gehe, auf Konzerte oder einfach mal in die Bar abends, dann sehe ich zum Teil genauso aus. Und ich denke, dass da so eine gewisse Natürlichkeit dann direkt mit rüberkommt.
Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, beziehungsweise wenn ich das richtig deute, ist es doch eher schon so, dass die auch aus Szenekreisen jetzt nicht nur eben auch für die Aufnahmen, für die du quasi dich zur Verfügung gestellt hast, sondern eben auch für deine Arbeit als Fotografin doch eher so ein gewisser Respekt entgegenschlägt. Oder zumindest anders gesagt eben, dass Leute dich jetzt wirklich, also weil dieses Klischee steht ja einfach im Raum und wir haben ja schon über Klischees heute schon gesprochen und ich meine, wenn jetzt jemand sagt, ah, sie ist Fotografin, na klar, sie ist auch Model und so weiter, das, ich, man könnte, also manch einer würde jetzt wahrscheinlich behaupten, ja, sie verkörpert das alles.
Ja, und, das wandelnde Klischee, ne, ja.
Ja, genau, richtig. Auf der anderen Seite scheint es mir aber so von dem, was du mir erzählst, dass das gar nicht so ist, dass du jetzt irgendwo da permanenten, ich sag jetzt mal Unkenrufen ausgesetzt bist, dass die da die ganze Zeit dich eben nur darauf reduzieren, sondern es scheint ja schon so eine doch eher breit aufgestellte Akzeptanz für deine Betätigungsfelder zu geben.
Ja, ich empfinde das genauso. Ja. Ja. Also ich kann dazu auch gar nicht mehr weiter was sagen, weil ja, also ich habe nie erlebt, dass da jemand gekommen ist und gesagt hat, so immer, irgendwie fehlt da Hand und Fuß, ne?
Ja. Was meinst du, woran das liegt? Ich meine, wir hatten ja auch das Thema auch schon selbst hier quasi auch im Podcast und so und auch in unserer einen kontrovers diskutierten Folge zum Thema Sexismus und so. Und da würde mich natürlich interessieren, was du, glaube ich, was du als Frau sagen würdest, was im Endeffekt so das, ich sage jetzt mal, Rezept dafür ist, dass man auf der einen Seite eben tatsächlich irgendwo jetzt nicht zwingend maskulin auftritt, also sich hier möglichst kumpelhaft und hier so raufboldmäßig irgendwie verhält, also schon Frau bleiben darf, aber dann trotzdem eben, obwohl man eigentlich scheinbar alle Klischees bedient, trotzdem eben nicht in diese Kategorien des Klischee-Dummchens reingeschoben wird, weißt du, ich meine?
Ja, schwierige Frage. Es gibt da, glaube ich, kein Rezept dafür. Irgendwann kommt man so in so eine Gelassenheit rein. Entweder hat man die ganz natürlich oder man wächst da in diese Situation immer rein, wo man sich dann denkt, okay, es gibt wahrscheinlich immer irgendeinen geringen Prozentsatz, der dich nicht für voll nimmt oder der überhaupt nicht einverstanden ist mit dem, was du in der Öffentlichkeit zeigst oder mit dem, was du tust. Aber solange man mit sich selber im Reinen ist und irgendwo auch dahinter steht, was man tut und damit ganz selbstbewusst umgeht, ich glaube, das ist das beste oder das beste Level, was man in der Hinsicht dann erreichen kann.
Also du würdest auch schon sagen, dass irgendwo tatsächlich ein gesundes Selbstbewusstsein, kein übersteigertes, irgendwo sozusagen auch so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg ist, sich in dieser doch eher, ich sag jetzt mal, eher männerdominierten Szene zu bewegen.
Ja, kann ich mir schon vorstellen. Also es ist natürlich irgendwie ein bisschen schwierig, wenn man, egal ob als Mann oder als Frau, ja, seine zarte Seite immer irgendwo raushängen lässt. Weil, wie du schon gesagt hattest, es ist eine männerdominierte Szene und ich denke, das wird sich auch auf absehbarer Zeit nicht ändern. Und selbst wenn sie das nicht wäre, glaube ich, dass es allein aufgrund der Musik etwas rauer zugeht einfach. Ja, aber ich glaube, dass das spielt da auch gar nicht so wahnsinnig doll mit rein. Also entweder man steht ganz selbstbewusst zu der Kunst, die man nun mal macht, oder eben nicht und muss dann vielleicht sich das eine oder andere Mal anhören und sich das eine oder andere Mal dann auch verteidigen, ja.
Ja, aber weil wie gesagt, also wenn ich das Ganze betrachte, ich glaube, das liegt auch, also wenn ich jetzt dich zum Beispiel so, wie ich dich auch quasi auch schon so bei Konzerten so wahrgenommen habe, ich glaube, es hängt eben auch viel damit zusammen und jetzt auch im Gespräch, wie offensichtlich ernsthaft oder nicht ernsthaft einem die Szene ist, beziehungsweise die Kultur ist, in der man sich bewegt, weil das hast du eben ganz oft so, dass du zwei, drei Fragen stellst, beziehungsweise die im Gespräch so einfach so zwei, drei Sätze mithörst und relativ schnell merkst, dass das eigentlich dieses angebliche Interesse nur aufgesetzt ist. Und da hast du völlig recht, das ist bei Männern und Frauen gleichermaßen so. Es gibt eher so die klassischen, ich sag mal, was man früher eben als Mitläufer bezeichnet hat, die dann einfach sagen, so, das ist so für ein, ja, das ist so halt so ein bisschen interessant und so ein bisschen düster und so, die sich aber gar nicht so richtig vorwagen wollen in die Materie und immer so auf diesem oberflächlichen Level kleben bleiben und dementsprechend auch nie Akzeptanz erfahren werden, jedenfalls vollständige Akzeptanz. Und dann gibt es eben die Leute, die sagen, ja, nee, mir ist das wichtig und wenn es sein muss, verteidige ich das auch bis aufs Blut. Aber ich halte mich ansonsten einfach zurück. Ich bin halt einfach so und da, mehr muss ich jetzt auch nicht sein. So, und ich glaube, dass, ja, da kommen wir wieder zu dem Blick, was ist fake, was ist nicht fake. Mhm. Ich glaube, in unserem Bereich ist es wirklich auch so relativ stark ausgeprägt, dass Leute, ja, die fake sind, auch wirklich so abstehen wie ein gebrochener Zeh, also die dann auch wirklich, das fällt einem auf, weißt du? Ne? Und wenn man das nicht auf den ersten Blick sieht, dann reichen oft dann irgendwo so drei, vier Worte, um zu erkennen, ah ja, ne? Und da will ich jetzt auch generell irgendwo jetzt nicht alle über einen Kamm stellen, es gibt auch viele, die sich erst reinfuchsen, aber wenn du, sagen wir mal, nach Jahren immer noch das Gefühl hast, sie oder er sind tatsächlich immer noch auf demselben oberflächlichen Level und kleben halt einfach an Leuten dran, die mehr sind als sie, dann muss man sich natürlich in dem Fall, oder würde ich mich wahrscheinlich in dem Fall einfach fragen, ob das eine sinnvolle Verwendung meiner Lebenszeit ist. Aber das ist nochmal ein anderer Punkt. Wir driften sonst wieder zu sehr ins Philosophische ab. Ja. Lass uns zum Ende nochmal kurz auf ein weiteres deiner Themenfelder kommen. Und zwar eins, das jetzt auch gerade in dem letzten Jahr auch direkt beeinflusst wurde durch unsere gesamtgesellschaftliche Situation. Du bist auch als Malerin tätig. Und ich meine jetzt nicht nur nach Zahlen, sondern tatsächlich ernsthaft, also so mit Staffelei und allem drum und dran. Und erzähl mal uns mal ein bisschen darüber, was da so deine Motivwahl ist, womit du dich beschäftigst. Und ja, auch über die Situation, so wie sie sich für dich jetzt als Bildende und eben auch als Künstlerin, die gerne ausgestellt hätte, gestaltet hat.
Ja, das hast du sehr schön gesagt. Also tatsächlich die Ausstellung, mit der fange ich jetzt einfach mal an,
Ja.
Die wurde jetzt mittlerweile das 5. Mal, glaube ich, verschoben. Ursprünglich sollte ich im Juni 2020 ausstellen. Und weil es dann über die Sommerferien gegangen wäre, dann auch die vollen 6 Wochen hätte ich mitnehmen können. Das hat natürlich leider nicht funktioniert, wegen, ja, wir wissen alle warum. Ja, mittlerweile tatsächlich dann das 5. Mal schon verschoben. Der neue Termin, der steht jetzt für den 25.10. ist dann Eröffnung. Ob der jetzt stattfinden kann, das steht noch in den Sternen. Das wird sich dann Mitte, Ende des nächsten Monats dann entscheiden. Das wäre dann aber nicht für die Malerei, sondern für die Konzertfotografie gewesen. Also ich würde dann ja. Ja, Konzertfotografie ausstellen und ja, aber das bleibt, wie gesagt, abzuwarten. Was die Malerei angeht, da bin ich eher so im surrealen Spektrum unterwegs. Also ich mache jetzt keine realistischen Porträts oder keine realistische Malerei, sondern eher ja auch was Düsteres, was Surreales und durchaus auch experimentell, ja.
Das klingt mir so ein bisschen so, als wärst du jetzt nicht diejenige, die man so für Auftragsarbeiten ranziehen könnte. Also wo jemand ankommt, sagt, ich hätte gern, keine Ahnung, ein Haus und eine Sonne darüber, kannst du da was Schönes malen und so. Und, ne? Und du dann sagst, ja, überhaupt kein Thema, ne? Mache ich dir fertig. Ne? Sondern nee. Es scheint ja so, dass man entweder deine Bilder sieht und sagt, zum Beispiel, das passt für mich.
Genau,
oder ja. Man lässt es halt sein.
Genau, ja.
Ah, so.
Okay. Also ich hatte es bis jetzt noch nicht erlebt, dass mir jemand gesagt hat, so kannst du mir das und das liefern und ich liefer dann. Also das so weit bin ich, glaube ich, auch noch nicht mit der ganzen Thematik, aber ja.
Aber es klingt auch so für mich so, als wäre das jetzt auch nicht unbedingt jetzt erst, also das würdest du nicht schon irgendwo, keine Ahnung, seit Kindertagen irgendwo mit diesem Bereich irgendwo rumexperimentieren. Scheint ja relativ frisch zu sein oder neu zu sein, diese neue Passion, wenn man so möchte.
Also frisch ist es nicht, aber ja, also im Laufe des Lebens hat es irgendwie mal immer wieder so aufgekeimt. Ich habe viel gezeichnet und habe auch im letzten Jahr, wo man halt an den Wochenenden zwangsläufig dann zu Hause war, habe ich mich dann nochmal in Holzschnittoptik versucht. Was ein interessantes Thema ist, wo ich noch sehr viel zu lernen habe und worauf ich auch echt Lust habe. Allerdings die Malerei, die ist anders als die Fotografie sehr viel intuitiver. Also das muss wirklich aus dem Moment herauskommen, so jetzt habe ich Lust, irgendwas zu machen, dann habe ich auf einmal eine Idee und die muss dann irgendwie raus. Und genau, und dann muss ich das noch am selben Abend. Das ist ja auch
nicht zielgerichtet, ne?
Ja, genau.
Ja, richtig. Aber das ist nämlich das interessante Unterschied eigentlich. Also wo du es gerade erwähnst, ne, weil ich kenne ja auch ein, zwei deiner Bilder schon und das ist interessanterweise tatsächlich ein Kontrast zu dem, was du eben in der Fotografie machst, weil da ja immer irgendwo so ein Ziel quasi im Raum steht. Ne? Das ist jetzt die Aufnahme von der. Gut, du weißt noch nicht genau, wie sie aussehen wird, aber du weißt, dass du diese eine Aufnahme jetzt kriegen musst. So, und die jagst du dann quasi über den Abend hinweg. Mhm. Und während es hier natürlich so ist, dass du Idee, Eingebung, zack, wo ist mein Zeug? Jetzt geht's los. Ne? Und ich glaube schon, dass das dann was. Vielleicht ist es ja auch dein Ausgleich, man weiß es ja nicht, ne?
Ja, mit Sicherheit ist es irgendwo auch ein Ausgleich, ja. Das ist ja doch was man mit den Händen macht, wo man dann hinterher, also stundenlang an einem Bild dann sitzt und ja, wo man dann hinterher irgendwann an dem Punkt ist, an dem man sagt, okay, jetzt ist es fertig. Und bis man an dem Punkt ist, kann man ja dann immer noch hier und da irgendwas ergänzen oder nochmal ganz neu machen oder sich da irgendwo auch ausprobieren und in dem Zuge nochmal ein bisschen auch selbst kennenlernt. Aber wenn es dann irgendwann fertig ist, dann ist es, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich ein Foto fertig habe.
Ja. Ja. Naja, weil es eben tatsächlich, bei dem Foto ist es ja doch die Technik, die da irgendwo mitspielt, kann ich mir vorstellen. Ja. Aber hier ist es ja so, dass es wirklich die eigenen Hände sind, die kreieren. Klar, auch die nutzen Hilfsmittel, aber im Endeffekt, wenn du dann, ja, ne, wenn du gut bist in dem, was du tust, dann wird auch das Bild gut. Wenn du an dem Tag einen schlechten Tag hast, ne, dann, oder es nicht so richtig läuft, dann kann dir auch keine Technik darüber hinweghelfen.
Genau, ja. Ne?
Also von daher. Kann man denn diese Bilder auch irgendwo, ich meine, gibt es auch dafür eine Insta-Präsenz beziehungsweise eine Online-Präsenz, dass man einfach mal reinschauen kann?
Noch nicht, aber ich arbeite gerade so an meiner Homepage, wo dann alle drei künstlerischen Aspekte irgendwo auch zusammenfließen und ich denke, dass ich da auch das ein oder andere dann ausstellen werde, ja.
Genau. Ach, das ist schön, genau. Und wärst du denn auch zum Beispiel bereit? Ich weiß, wie gesagt, wir haben da schon drüber gesprochen, über das eine, was du mir erst kürzlich irgendwo gezeigt hast. Und ich dann gemeint habe, also in meinen Augen wäre das theoretisch auch Cover-Artwork würdig. Wärst du denn auch bereit, zum Beispiel dann auch irgendwo dir da, wenn jetzt, sagen wir mal, Künstler auf dich zukommen und sagen, so, pass auf, ich würde das gerne für mich nutzen wollen, wäre das eine Option für dich oder sagst du, nee, generell nicht und das bleibt alles bei mir?
Ja, absolut. Also das ist irgendwo nicht meine Intention. Ich glaube, das wäre tatsächlich etwas, was mich hemmen würde im Entstehungsprozess und im Prozess des Bildbearbeitens, wenn man es so nimmt. Aber wenn es dann fertig ist und ich es irgendwo zeige und sich dann irgendwie eine Band ja angesprochen fühlt davon und den Wunsch äußert, das irgendwie ins Artwork mit einfließen zu lassen, da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen.
Okay, gut. Ja, also ne, aufgemerkt da draußen. Ne? Immer ein Auge auf die Profile haben. So für den Fall, dass dann tatsächlich die Homepage dann über kurz oder lang tatsächlich fertig wird. Da gibt es mit Sicherheit einiges zu sehen. Genau. Ja, wie gesagt, als fleißige Hörerin unseres Podcastes und mit Blick auf die Uhr werden wir jetzt auch langsam mal zu unseren Albumempfehlungen kommen. Mhm. Weil, damit auch die Leute da draußen Block und Bleistift zücken können und sagen können, okay, alles klar, das ist jetzt das, was ich mir jetzt nächstes Mal anhören sollte. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
Ja, zurzeit liegt über Undergrounded ein Album bei mir auf dem Schreibtisch zum Reviewen und das ist von Groza, The Redemptive End. Und es ist wahrscheinlich nicht kein allzu kreativer Input jetzt zu diesem Zeitpunkt, weil es jetzt gerade erst rausgekommen ist und das allerorts irgendwo auch abgefeiert wird, zu Recht meiner Meinung nach. Aber das ist meine Empfehlung, ja.
Okay, und was nimmt dich da so überhaupt ein für dieses Album? Ich meine, was unterscheidet das von, sagen wir mal, dem Standard-Scheiß, den du sonst so vorgelegt kriegst?
Also mir gefällt das Album im Ganzen einfach wahnsinnig gut. Es hat sich nochmal zu dem Debütalbum von Unified in Void nochmal eine ganze Ecke weiterentwickelt. Die anfänglichen Parallelen, die man damals noch zu Mokwa gezogen hat, die sind immer noch da. Aber ich finde, darauf jetzt sich zu versteifen, das würde dem Ganzen nicht gerecht werden. Die haben sich in ihrem eigenen Sound so weiterentwickelt und haben ihr eigenes Spektrum meiner Meinung nach echt erweitert und diese ja fast schon Postrock-Elemente, die damit einfließen lassen und auch atmosphärische Elemente so gut dosiert irgendwie ins Geballer mit einfließen lassen, dass es einfach eine sehr gute Mischung ist.
Ja, ich verstehe. Ich glaube, ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, ich hatte es tatsächlich auch gestern oder vorgestern lief es bei mir quasi im Hintergrund mit. Bei mir ist es auch oft so, dass ich einfach dann zum Beispiel, keine Ahnung, entweder BMP oder hier German Black Metal oder weiß ich was, irgendwo im Hintergrund laufen lasse und dann immer einfach darauf warte, dass mich irgendwas aufhorchen lässt. Und wenn ich dann irgendwo meine Ohren 2-3 Mal gespitzt habe in einem Album, dann ist es offensichtlich etwas, was aus der Masse heraussticht. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses Album da auch dabei war.
Also falls du es noch nicht gehört hast, da würde ich dir einfach mal als Anspieltipp den Titeltrack irgendwie empfehlen, weil ich glaube, das ist eine ganz gute Zusammenfassung über das ganze Album. Also da sind wirklich alle Elemente irgendwo mit vertreten.
Ach, sehr schön. Ja gut, das werde ich auf jeden Fall tun. Ja, und da ich mich auch nicht lumpen lassen darf, habe ich mich heute für die Veröffentlichung eines guten Bekannten von mir entschieden. Die ist gerade auf Deviant Records erschienen. Und zwar geht es da um Black Metal Excommunication von Eternal Majesty aus Frankreich. Die LP ist gerade erst eben erschienen, soweit ich weiß. Hat alles ein bisschen länger gedauert, weil das gute Stück in, ja, in Lila, in Purple kommt, wenn man so möchte. Und ja, da momentan ja ne, DDR-Wochen sind hier offensichtlich landesweit und keiner mehr irgendwo Granulat für Vinyl bekommt und ich selbst auch nur froh sein kann, dass ich kein Farbfan bin und deswegen alles auf schwarz mache. Ja, hat alles ein bisschen länger gedauert. Jetzt ist die Platte endlich da und Eternal Majesty ist auch für mich so ein Name, der mich immer, also in den letzten knapp 25 Jahren immer mal wieder begleitet hat und was heißt begleitet? Er ist mir immer wieder untergekommen. Aber es war nie so, dass ich gesagt hätte, oh, da muss ich jetzt aber mal ein genaueres Ohr riskieren. Aber immer dann, wenn Deviant irgendwas quasi ans Tageslicht zerren, dann kann ich von vornherein immer schon sagen, ja, da ist zumindest das Antesten die Sache schon oft wert. Und hier ist es tatsächlich so, dass eben quasi dieses Album mich aufgrund seiner teils sehr unkonventionellen Art und Weise, seiner unkonventionellen Strukturen irgendwo recht schnell für sich eingenommen hat. Es ist also auf jeden Fall kein, es ist schon oldschool, wenn man so möchte, aber es knackt diese klassischen Strukturen immer und immer wieder auf für ungewöhnliche Songs, für ungewöhnliche Melodieführung, für dennoch eingängige Tracks, die man ja auf die einem sich auf so eine eigenartige Art und Weise einfach im Kopf festsetzen, die man auch nicht loskriegt und von dem man denkt so, ha, das da, damit hätte ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Nicht bei dem Albumcover, nicht bei dem Albumtitel. Das hockert mich jetzt schon so ein bisschen. Und man merkt es halt einfach, wenn Musiker offensichtlich sich die Zeit genommen haben, um zu reifen. Also es gibt ja wirklich welche, die dann irgendwo Alben wie am Fließband rauspfeffern und jedes Jahr gibt's ein neues und eins uninteressanter als das andere. Aber hier ist es definitiv so, dass die Zeit, die seit dem letzten Album vergangen sein muss, und ich will jetzt auch nicht lügen, müsste jetzt auch nochmal reinschauen, aber das war schon eine gewisse Distanz zwischen gewesen, die hat der ganzen Sache definitiv gut getan. Also da haben sich Musiker zusammengesetzt, die definitiv Dinge anders machen wollten, ohne dabei die Wurzeln aus den Augen zu verlieren. Und ja, deswegen Eternal Majesty, Black Metal, Excommunication, auch so ein bisschen das Thema unseres heutigen Podcasts, ne? Gefällt's dir nicht, dann zieh Leine. So, und ja, ich denke, damit können wir die ganze Sache auch ganz wunderbar beschließen. Anna, ich bedanke mich für deine Zeit. Ne? Es war,
ja, danke auch.
Es war mir nicht uneins, ne? Und ja, also ich hoffe, das hat dir auch ein bisschen Freude gemacht. Und ja, ich denke, wir werden uns mit Sicherheit auf den ein oder anderen Veranstaltungen sehen. Ich denke, du wirst so schnell die Kamera auch nicht beiseite legen. Und,
ja, ich habe gehört, ja, wir sehen uns ja schon nächste Woche, ne?
So ist es, genau. Für alle, ja gut, zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung ist der Drops zwar schon gelutscht, ne? Dann ist der 30-jährige Folter Records Geburtstag quasi schon gelaufen.
Das stimmt,
ja. Wir hoffen allerdings, dass die Leute, die diese Folge dann hören und die dann auch da waren, eine richtig gute Zeit hatten. Und ja, wir wissen ja alle nicht, wie es weitergeht und wir wissen nicht, wo die Reise jetzt im Herbst hingeht. Aber ich weiß zumindest von unserer Szene und ich weiß, den meisten rollen sich die Fußnägel hoch, wenn man Szene sagt, deswegen sage ich es gleich dreimal und viermal noch obendrauf. Ich weiß zumindest, dass aus unserem Bereich die Leute eben wirklich das Beste tun und das wirklich auch wirklich versuchen, es so frei und ungezwungen wie irgendwie möglich zu gestalten. Und wenn es da draußen Leute gibt, die dann tatsächlich sich auf irgendwelche 1G- und 2G-Regeln einschießen wollen, bitte macht es, aber wundert euch nicht, wenn euch die Leute dann irgendwann einen ausgestreckten Mittelfinger entgegenstrecken. Also,
so ist es.
Wie gesagt, nicht alle, aber es gibt eben auch hier wirklich welche, die das genauso fahren. Ja, wie gesagt, macht, was ihr wollt. Ich weiß aber, dass der Großteil der Leute eben, genauso wie wir es zum Beispiel jetzt kürzlich erst auf dem Barter Metal Open Air gesehen haben, einfach sein Bestes versucht, um unter den gegebenen ja, Zuständen einfach irgendwo das Bestmögliche und die bestmögliche Freiheit für die Konzert- und Festivalgänger zu erreichen. Und ich denke, das ist so ein bisschen das Wichtige, worauf wir uns jetzt momentan beziehen müssen, auf diese kleinen Lichtblicke, damit wir auch die nächsten Monate noch durchstehen können. Weil früher oder später hat auch der größte Mummschanz irgendwann mal ein Ende. Damit ist dann auch mein Wort zum Sonntag auch abgestuhlt. Ne? Und von daher, wie gesagt, ich bedanke mich für deine Zeit. Schön, dass du da warst, schön, dass du mitgemacht hast und ich verabschiede mich von unseren Zuhörern. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen und macht's gut.
Tschüss.